im Haus Gottes sein zu dürfen, ist es gut sein, da wo Jesus ist, wo der Heilige Geist ist, wo der Vater ist. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Gott möge uns segnen. Ich lade euch ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten hier im Haus. Zieht euch warm an, bringt ein heißes Herz mit und was auch immer ist, die arbeiten diese Woche noch und die werden diese Woche wahrscheinlich hier alles aufbrechen müssen und neue Rohre legen. So nur das nebenbei. Wir wollen morgen, also Samstag, einen Gottesdienst haben und wir werden auch am 1. Dezember Advent-Gottesdienst haben und ein Hörspiel oder Theaterstück wird vorgeführt und auch da ganz herzlich eingeladen zu diesem Theaterstück am Sonntag früh, 1. Advent. Herzlich eingeladen. Mein Thema heute ist: Nenn dich so, wie Gott dich nennt. Wie nennt dich Gott? Wie ruft er dich, wenn er dich ruft? Weißt du schon deinen Namen im Himmel? In der Bibel heißt es: Freut euch nicht, dass ihr Dämonen untertan sind und dass ihr Zeichen und Wunder wirkt, sondern freut euch am allermeisten, dass euer Name im Himmel bekannt ist. Gott ruft uns ja bei unserem Namen, ganz besonders, jeden Spezielle. Jeder Einzelne wird von Gott berufen: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Also Gott wusste, wer der Saul ist, was er tut und was sein Problem ist. Oder Zachäus, steig schnell eilends herunter, ich muss heute noch in deinem Haus einkehren. Also Gott kennt die Leute mit Namen. Und nicht nur die Christen, sondern auch die Nicht-Christen. Saul war kein Christ, Zachäus war kein Christ und so weiter. Oder der Zöllner Levi oder jetzt später der Matthäus, er rief sie vom Zoll direkt in seine Nachfolge. Also, oder Petrus und dann die Apostel, wie sie berufen worden sind, ich will euch zu Menschenfischern machen. Also wir haben gute Chancen, dass Gott uns erkennt, in der Ewigkeit erkennt. Wir haben auch Spitznamen. Jeder Einzelne hat irgendwo so Spitznamen, so Moggele und Bibbele und Hasele und was sonst auch noch für Namen. Gott ruft uns bei unserem Namen, den nur er kennt und den nur du kennst, denn du trägst diesen Namen. Und das ist wichtig. Für Gott ist jeder Einzelne sehr, sehr wichtig. Er ist sehr wertvoll, jeder Einzelne. Wir sind wertvoller als Gold und Silber, sagt uns die Heilige Schrift. Also und jeder Einzelne ist einmalig. Der Antichrist vergibt Nummern. Und jeder seine Zahl, diese Personenkennziffer, sowie Autonummerschilder oder Telefonnummern, solche Nummern werden verteilt. Da kannst du anonym sein, Mr. Niemand. Mr. Nobody. Aber bei Gott sind wir was. Gott hat uns erwählt. Der Antichrist möchte die Menschheit umerziehen durch Gehirnwäsche, Manipulation und komische Programmierungen, wie auch immer, dass sie alle gleich sind, gleich reden, gleich denken, gleich handeln, gleich reagieren. Ist doch fantastisch auf der einen Seite. Aber das ist nicht der Wille Gottes. Gott hat uns freien Willen gegeben. Gott hat uns Meinungsfreiheit gegeben und Entscheidungsfreiheit. Und der Trick des Teufels ist Gleichmacherei und Gleichschaltung. Und deshalb hat Gott uns Identität gegeben. Wer bist du? Sogar Jesus fragt seine Leute: Was denkt ihr, wer bin ich? Oder zum Johannes kamen die Leute: Wer bist du? Johannes den Täufer. Wer bist du? Bist du der Prophet einer? Bist du Messias? Bist du der... Wer bist du? Und er sagt: Ich bin nur eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Johannes der Täufer hat den Namen gehabt, Stimme. Eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Schon ein sehr langer Name jetzt hier, wenn man es aufbaut. Also jeder hat seine Berufung, seine Qualität, seine Eigenschaften. Unser Name entsteht durch unser Wesen. Nicht, da guckt man in die Augen, aha, schöne Nase, nette Ohren. Nein, sondern Gott nennt uns nach unseren Qualitäten. Farbige Geschwister in England aus Westindien, die habe ich einige Geschwister dort kennengelernt. Schwester Freude heißt sie oder Schwester Hoffnung. Ist auch ein schöner Name. Ja, aber Gott weiß das Herz. Der Mensch sieht, was vor Augen ist und Gott sieht das Herz. Und Gott kennt uns mit Namen. Und da wartet er, bis der kleine David kommt und dann wird er als König gesalbt. Also Gott kennt uns von Anfang an bis zum Schluss. Wir sind bei Gott keine Nummer. Aber bei der Teufel will uns zu einer Nummer machen. Deshalb sammeln die Amerikaner, die Engländer und was weiß ich, wer auch alles noch mitsammelt, Informationen und Daten wie verrückt. Sie wollen Informationen haben, ausspionieren die Menschen, um nachher zu verraten und zu verleugnen und unter Druck zu setzen und sie zu manipulieren, zu kontrollieren und zu umerziehen. Wisst ihr nicht, du bestellst dort und dort, du gehst dort und dort einkaufen mit der und der Kreditkarte, kaufst du die Wurst und kaufst du die Marmelade und kaufst du das und so weiter. Die werden die Leute noch umerziehen. Der Antichrist geht in diese Richtung, dass der Mensch umerzogen wird, der neue Mensch, der neue Weltordnung, was sie sich da vorstellen. Und dann werden sie kontrolliert und überwacht. Aber Gott will diesen Gleichheitswahn nicht. Gott will, dass wir individuell sind und uns ihm freiwillig unterordnen, ihm freiwillig nachfolgen, ihm freiwillig dienen. Gott hat nichts von diesem Gleichheitswahn, hält nichts von diesem Gleichheitswahn. Gott schuf die Menschen, er schuf Mann und Frau. Mann und Frau. Und das Interessante ist dabei, dieser Adam gab allen Tieren den Namen. Nur sich selber hat er keinen richtigen Namen gefunden. Wer bin ich? Und deshalb muss Gott uns den Namen geben. Und Gott rief den Adam, Adam, wo bist du? Adam, wo bist du? Gott rief mit diesem Namen und so wird er auch uns rufen. Er hat nicht die Eva gerufen, sondern Adam, wo bist du? Denn letztendlich hat Adam die Verantwortung getragen für die ganze Misere, die da passiert ist. Und wir haben ganz verschiedene Namen. Adam nannte seine Frau Eva, Gehilfin, also Mutter der Lebendigen. Also Adam nannte, und der Adam hat eine ganz große Verantwortung, den Namen anderen zu geben, und wir geben allen Namen. Das ist ein Schwein. Das Schwein würde nicht sagen, ich bin ein Schwein. Und vielleicht ist es gar nicht so dreckig, wie die Menschen sagen. Da gibt es nur dreckigere Tiere, schmutzigere Tiere. Und gibt Namen. Aber wir geben den Tieren, den Menschen, den Pflanzen Namen. Wir sollen Menschen nicht beurteilen. Gott ist der Richter der Menschen. Deshalb, der Gott hat es vorbehalten, sich selbst den Namen den Menschen zu geben. Adam, wo bist du? Selbst wenn alle Menschen vor Gott sind und stehen vor Gott, sie sind allzu mal Sünder und trotzdem kennt Gott den einzelnen Sünder. Da gibt es schwere Sünder, diese Räuber, Diebe, Mörder, was weiß ich, welche Art von Sünde. Die Menschen sind nicht gleich, obwohl sie gleich sind. Also man würde sagen, vielleicht 95% sind alle Menschen gleich mit Hormone, Statur, Hautfarbe, bisschen unterschiedlich. Aber doch das 1% macht so viel aus, oder vielleicht noch die 1 Promille in unserem Wesen, in unserer Art, macht so viel aus, dass wir nicht gleich sind. Selbst ich habe mit meinen Kindern wir saßen mal so irgendwo auf dem Parkplatz und waren einfach nur gespielt und haben gesagt, jetzt gucken wir die Autos an. Selbst als die Autos vorbeigefahren sind, es gab kein gleiches Auto, obwohl gleiche Marke, aber nicht mit so viel Kilometer oder diese paar Kratzer, paar Schrammen mehr, paar Schrammen weniger. Es gab so viele Unterschiede bei Autos, bei Material, wie viel mehr bei Menschen. Jeder Mensch ist anders. Und das ist schön, finde ich, diese Vielfalt, was Gott geschaffen hat. Deshalb, das Gleichheitsgesetz gilt nicht ausschließlich für den Menschen, den Gott geschaffen hat nach seinem Bild. Gott sagt, ich will die Menschen nach meinem Bild machen. Da gibt es Rassenunterschiede, Hautunterschiede. Die einen sind dunkler, selbst wenn sie farbig sind. Die anderen sind etwas heller. Und selbst bei den Weißen, der eine hat ein blaues Auge. Ich habe sogar jemanden kennengelernt, der eine hat ein blaues, graues Auge gehabt und ein grünes Auge gehabt. Also selbst da gibt es Unterschiede, Kulturunterschiede, Altersunterschiede, dann gibt es Bildungsunterschiede. Das sind so viele Unterschiede. Es gibt Gebildete und Ungebildete, es gibt Gläubige und Ungläubige. Und der eine glaubt mehr und der andere glaubt wieder weniger. Und es gibt so viele Unterschiede. Der Mensch ist eine Persönlichkeit mit einem Charakter, mit einem Wesen. Es gibt also Wissende und Unwissende, es gibt Reife und Unreife. Menschen, die sehr sensibel sind und die anderen sind so oberflächlich. Man sagt sogar, die Temperamente, die kann man auch nicht genau sagen, das ist ein Choleriker, ein Melancholiker, ein Sanguiniker. Auch in den Temperamenten unterscheidet man sich mehr und mehr. So, es gibt Leute, die haben verschiedene Berufe, verschiedene Titel, verschiedene Namen. Manche haben da gleich 3, 4 Namen. Bilden sie dann was ein. Aber der Teufel ist es, der möchte, dass alle Menschen gleich denken, gleich reden, gleich reagieren, gleich glauben. In der Bibel heißt es vom Antichristen, und er wird machen, dass sie alle eine Sprache sprechen. Was es auch immer ist. Wer das nicht tut, und ich sage euch, Leute, deshalb predige ich, deshalb halte ich diese Predigt. Nenn dich so, wie Gott dich nennt. Wer das nicht tut, wer nicht auf dieser Linie, dieser Welt denkt und handelt, der wird in der Psychiatrie einmal eingeliefert, wenn er nicht aufpasst. Wenn du da zu viel meckerst und widersprichst dem Staat, der Obrigkeit, gehst zum Arzt oder machst sonst etwas und bist nicht deiner Meinung. Wir haben jetzt gerade in den Nachrichten gehört, dass aus einer Nachrichtensprecherin da den einen ausgefragt hat. Und jetzt schon rufen sie beim Sender an und votieren. Also du darfst nicht deine Meinung äußern. Und sobald du deine Meinung äußerst, und jeder Mensch hat eine Meinung, sollte eine Meinung haben. Ich komme nachher darauf zu sprechen. Aber wenn du das nicht tust, wirst du umerzogen, kommst in der Psychiatrie oder kriegst den Laufpass, wirst dir gekündigt. Und das wird kommen, so sicher wie 1 und 1, 2 ist. Satan will, dass du jemand wirst, der zu ihm passt. Diese neue Weltordnung, an der wird gezimmert ganz fleißig. Die Menschen werden gefügig gemacht. Und du musst nur auf die Obrigkeit hören. Wir befehlen, Führer befehlen, wir folgen dir. So, und der Teufel will respektiert werden, will anerkannt werden. Und wer das nicht freiwillig macht, der wird gezwungen. Der wird manipuliert entweder. Wenn du durch Manipulation nicht folgst, dann wirst durch Dominanz, durch Druck von außen wird es erreicht. Und das läuft alles auf Hochtouren. Die ganze Geschichte, Satan will, dass du dich selbst verleugnest. Dass du selbst dich verleugnest. Aber du kannst dich selbst nicht verleugnen. Petrus hat versucht, sich selbst zu verleugnen. Der war auch mit Jesus. Und er sagt dann, du kennst ja seine ganzen Ausreden. Und dann schließlich, deine Sprache verrät dich. Und selbst in der Sprache ist der Mensch unterschiedlich. Der eine spricht sehr metallisch, der andere mit einem großen Volumen, der andere piepst oder zwitschert oder nuschelt oder was auch immer ist. Sogar deine Sprache verrät dich, Petrus. Du bist auch ein Galiläer, deine Herkunft. Deshalb, wir sind nicht alle gleich und können nicht alle gleich sein. Wir haben verschiedene Hintergründe. Und selbst wenn du dich verneinst, du bist, wer du bist. Und du bleibst. Und Gott hat uns als Originale geschaffen. Und wir sollten auch Originale bleiben. Und wir sollten Originale bleiben und nicht als Kopien sterben von irgendjemand. Kopie von irgendjemand. Auch wenn die Leute dir sympathisch sind und gefallen, du solltest immer versuchen, mit Gottes Hilfe und Gottes Gnade Original zu bleiben. Ein Original zu bleiben. In alle, auch im Glauben, auch in der Gemeinde. Der Teufel möchte uns allen eine Uniform geben, dass alle gleich sind. Das ist schön. Da wird niemand benachteiligt in meinen Schulkleidern bei den Kindern, wenn ich so sehe, in England oder Indien oder wo auch immer. Die Schuluniform sind alle gleich. Da ist der Arme und der Reiche gleich angezogen, muss gleich angezogen sein. Das ist interessant, aber Gott hat uns innen drin ein Herz, einen Geist gegeben und der unterscheidet sich auch noch von vielen Dingen. Satan möchte, dass du die gruppendynamische Gesetze beherrscht und dich fügst diesen gruppendynamischen Gesetze alle gleich. Lass uns alle aufstehen, lass uns alle hinsetzen, lass uns alle gleich da machen. Stell mal vor, du bist irgendwo in einer Versammlung, hast schwer gearbeitet, und das ist schon vielfach passiert, ich spreche aus Erfahrung, bist in einer Versammlung, hast einen schweren Tag gehabt, dir geht's nicht gut körperlich, alle stehen auf und loben Gott und preisen Gott, und dann kommt jemand zu dir, Schwester, Bruder, bist du krank? Fehlt dir was? Bist nicht in Ordnung? Verstehst? Du möchtest eine Ruhe haben. Verstehst? Aber dieser gruppendynamische Gesetz ist, mit dem stimmt was nicht. Warum steht er nicht auf beim Beten? Oder beim Singen? Oder was weiß ich, bei irgendwelcher Tätigkeit? Wir sind frei. Wir sollten das tun, was uns gerade der Körper befiehlt, was unser Geist befiehlt, was unser Sinn befiehlt, was unser Gefühl befiehlt. So. Aber Satan arbeitet mit Gedankenbeeinflussung, mit Kontrolle. Er arbeitet also systematisch daran. Der Teufel will den neuen Menschen schaffen. Die Juden haben es probiert, das haben sie nicht geschafft. Dann wollten sie den Staat Israel gründen, haben sie den Staat Israel mit diesem Gedanken gegründet, den neuen Menschen. Und dann kamen die neuen Einwanderer und haben es versucht. Dann haben sie versucht, in Russland den neuen Menschen zu machen. Hitler hat es probiert. Alle haben es probiert, immer den neuen Menschen zu schaffen. Es geht nicht. Der neue Mensch kann nur von Gott aus verändert werden, und zwar von innen nach außen und nicht von außen nach innen. Nicht durch Umstände, Kolchose oder Kibbutz oder was auch immer ist. KZ, du kannst nicht die Menschen zwingen, von außen so zu sein, wie die Regierung oder wie der eine oder andere will. Der Teufel will also den neuen Menschen schaffen, aber er schafft es nicht. Die beißen sich alle die Zähne raus. Der Mensch ist so stur. Nach 70 Jahren Tyrannei brechen sie aus und fangen was Neues an. Und dann, guck mal jetzt, der Putin fährt zum Papst, beugt sich vom Papst. Guck mal, Erzkommunist, ein KGB-Mitglied oder Führer. Und plötzlich wird er fromm. Manchmal werden die Atheisten fast wie schlimmer noch wie die Christen. Fromm und beten, wollen die Kirche als Staatsreligion wieder einführen. Nur als Beispiel. Du siehst, man kann 70 Jahre nicht durchhalten. Und was willst du, wenn Jahrhunderte, Jahrtausende? Die Mittel der Umerziehung bei den ganzen Ideologen ist Propaganda, dann Abhängigkeit. Also wenn du nicht spurst, kannst du nicht mitmachen, kriegst keine Arbeit, kriegst keine Anstellung, wirst nicht angenommen. Oder dann Entzug der Liebe, der Anerkennung, Der Teufel versucht also, die Menschen nur verrückt zu machen. Das ist diese Umerziehung. Wisse, wer du bist. Entdecke dich selbst. Und wenn du weißt, wer du bist, dann wirst du dich nicht schizophren machen lassen, dass du dann zwei Persönlichkeiten bist. Einmal so, in der Kirche so, in der Gesellschaft draußen so, in der Unterhaltung draußen irgendwo wieder so, zu Hause wieder so. Du solltest, so wie du zu Hause bist, solltest du überall sein. Das ist, so wie du zu Hause bist, diese Freiheit haben. Lachen, wenn du lachen willst, weinen, wenn du weinen sollst und willst, musst. Aber lass uns aufhören. Der Teufel versucht, die Persönlichkeit aufzuspalten. Und Gott versucht mit allen Mitteln, unsere Persönlichkeit zusammenzubringen. Seele, Geist und Leib. Und das bist du dann als Ganzes. Wir sprechen ja von der Ganzheit immer wieder. Dem Teufel sind kritisch denkende Menschen gefährlich, die sich Gedanken machen. Warum ist das so? Warum ist das nicht schwarz? Warum ist es weiß? Oder wie, so, man macht sich Gedanken. Und der Schwerpunkt der Umerziehung, wenn ich dran denke, in der früheren Sowjetunion, das war die Verhörmethode, dass man abgehört hat, beobachtet hat, ständig abhören, abhören, abhören. Und genau das passiert jetzt im Westen, nur ganz nebenbei. Das merken wir gar nicht. Zur Bekämpfung des Terrorismus, alles nur Augenwischerei. Für mich persönlich, der neue Mensch soll geschaffen werden. Und pass auf, eines Tages kommt, wir wissen alles von dir Bescheid. Und dann kannst du nicht mehr so sagen. Deshalb, du musst lernen, auch als Christ, auch über Tabus hinwegzugehen und zu sagen, ich rutsch mir den Puckel runter, egal was ihr wisst, also ich bin, was ich bin. Und niemand kann verhindern, dass du sein, was ich bin. Und ich mache das, was ich will. Das ist diese Tabus brechen. Viele Christen können diese Tabus nicht brechen. Deshalb, nenn dich so, wer du bist. Sei, wer du bist. Dass du bereit bist, Tabus zu brechen. Und wenn du das heute nicht lernst, hier, in guten Zeiten, in Zeiten der Freiheit, und es ist, wir haben immer eine Zeit der Freiheit, damit sich die Christen vorbereiten können auf das, was kommt. Eine Zeit, wo glatt ist, ruhig ist, still ist, alles in Ordnung ist, und dann schnappt die Falle zu. Und deshalb, wir sollten die gute Zeit auskaufen. Kauf die Zeit aus, sagt die Bibel, denn es ist böse Zeit. Du musst also genau wissen, wer bist du, und musst allein vor Gott dein Leben verantworten. Du musst nicht vor einem Pastor, vor einem Gemeindemitglied oder vor Bruder, Schwester oder vom Präsidenten oder vor irgendeinem Richter dein Leben verantworten, sondern du musst vor Gott dein Leben verantworten. Wenn du das weißt, ich verantworte vor Gott mein Leben und nicht vor irgendeinem Richter, egal welcher Richter das ist. Schau Jesus, was hat Jesus getan? Jesus hat sich richtig verhalten. Wer bist du? Und vielleicht gesagt, ihr habt ja gehört, ihr wisst ja alles von mir. Ihr wisst ja, wer ich bin. Ich bin Rabbi, bin Lehrer, bin Heiland, bin Messias, bin Christus, bin König der Juden. Aber das wollen sie gar nicht wissen. Die wollten, dass er sagt, wer er ist. Und sie versuchten, ihn zu urteilen. Antwortest du nicht, wenn der hohe Priester dich fragt? Jesus hat weder Mu noch mehr gesagt. Entschuldigung. Oder Herodes wollte ihn gerne hören, hat auch nicht geantwortet. Nur als der Pilatus fragt, was ist die Wahrheit? Bist du der Sohn Gottes oder bist du nicht der Sohn Gottes? Was ist die Wahrheit? Du siehst also, Jesus brach mit den Tabus, mit der Ausfragerei, mit der Abhörerei. Er hat diese Tabus gebrochen. Und ich ermutige euch, Leute, wir gehen einer sehr, sehr, sehr dunklen Zukunft entgegen, düsteren Zukunft. Wir müssen uns vorbereiten mit allen Mitteln, dass wir, wenn wir überwacht werden, dass wir sagen, was wollt ihr? Ich bin ich und ich bleibe ich. Wir müssen von uns selbst überzeugt sein. Solange ich nicht von mir selber überzeugt bin, kann ich auch nicht mich selbst bezeugen. Wer bist du? Petrus hat Angst gehabt wegen seinem Leben. Er könnte vielleicht der Nächste sein, der verhört, ausgepeitscht wird und geschlagen wird. Deshalb hat er Angst gehabt. Du musst eines ablegen, die Angst. Und wenn du keine Angst mehr hast, dann kann dir niemand was anhaben. Angst vor gar nichts. Von dir selbst überzeugt sein und deine Überzeugung fest vertreten. Ich bin sicher. Ich glaube an Jesus und ich werde an Jesus glauben. Und egal, ihr könnt reden, was ihr wollt. Du musst auch zu deinen Überzeugungen stehen. Wer bist du? Du musst wissen, wer ich bin. Ich bin Christ, folge Jesus nach. Und ich bin überzeugt davon. Und ich lasse mich nicht abbringen. Könnt reden, was ihr wollt. Könnt denken, was ihr wollt. Und du weißt, wer und was du in der Ewigkeit einmal sein wirst. Und deshalb kannst du überzeugt auftreten. Deshalb, Geschwister, ist es so wichtig, jetzt eine Überzeugungsarbeit an sich selber machen, nicht an die anderen. Viele möchten andere bekehren. Vergiss die anderen zu bekehren. Bekehr dich mal selber richtig. Überzeug mal dich selbst richtig. Sei selbst deiner Meinung gewiss. Paulus sagt, ich glaube, darum rede ich. Und er war überzeugt, da konnten die reden. Der kannte das Gesetz und er kannte alle Argumente. Und er sagte, ich bin überzeugt und ich rede und ich werde diese, meine Überzeugung weiter fleißig vertreten. Wenn du überzeugt bist und weißt, dass da was deiner Ewigkeit ist, was dich in der Ewigkeit erwartet, wer und was du in den Augen Gottes bist, du bist nicht Hans Wurst bei Gott oder Schwester Nimmerlein oder Bruder Nimmerlein. Verstehst du? Du bist nicht irgendjemand Unbekanntes. Gott kennt dich mit Namen. Und wenn du dieses weißt, Gott kennt mich, Gott versteht mich, ich rede mit Gott, dann hast du eine ganz andere Motivation, ganz anderes Auftreten. Wenn du weißt, was deine Bestimmung ist, du wirst im Himmel nicht kriechen auf alle vier. Vielleicht musst du hier auf alle vier kriechen. Das ist okay. Nicht, das kann ich nichts dagegen tun und du kannst auch wahrscheinlich nichts dagegen tun, wenn du auf alle vier kriechen musst, im Rollstuhl sitzen musst oder mit Gehhilfe durch die Lande ziehen. Da kannst du nichts, aber im Himmel werde ich nicht auf alle vier kriechen. Da werde ich stehen, dort werde ich mit Christus regieren. Wenn du das weißt und das glaubst und davon überzeugt bist, dann kann dir nichts mehr unterbringen. Da stehst du königlich da, gerade auf, dein Haupt erhoben. Du weißt, deine Erlösung kommt. Wenn du diese Überzeugung hast, dann kann dir niemand mehr was vormachen oder vorspielen und über dich dann noch verfügen. Mach das, mach das, mach das. Du bist. Und jetzt kommt es. Weißt du, wer du bist? Du bist nicht der Diener von jedermann. Du bist kein Fußabstreifer. Du hast eine Berufung von Gott. Du sollst Gottes Ebenbild sein. Wenn du das mal dir ausgemalt hast und mal verstanden hast, ich sehe aus wie Gott. Puh, jetzt kommt jemand und sagt, das ist Gotteslästerung. Nein, aber Gott hat uns in sein Image, in sein Bild geschaffen. Jeden Einzelnen. So wie du aussiehst, sieht der liebe Gott aus. Das ist für manche Gotteslästerung, frevelhaft. Aber Gott hat gesagt, lasst uns Menschen machen, die mit uns kommunizieren, mit uns auf gleicher Ebene stehen. Auf Augenhöhe. Geschwister, und das ist so wichtig, wenn wir zu Gott gehen, wir müssen wissen, er ist mein Vater und ich bin sein Sohn, seine Tochter. Gott hat jeden von uns als ein Original geschaffen, als ein Original, und du bist einmalig. Ich sag dir, ich habe ja auch die Tage jetzt neulich gesagt, jeder ist einmalig und es gibt keinen zweimal. Außer selbst die Zwillinge. Und ich habe mal in einer Gemeinde in Süddeutschland, wo ich Pastor war, ich habe mehrere Zwillinge in der Gemeinde gehabt und ich habe die Zwillinge studiert, die haben mich fasziniert und oft war es so, da hast du die gefragt und die hat geantwortet. Also die haben so viele Ähnlichkeiten. Manchmal, selbst die Mutter konnte sie nicht unterscheiden. Aber Gott unterscheidet die Zwillinge. Selbst wenn sie eineiige Zwillinge sind, Gott kennt jeden und jeder Einzelne ist original. Auch wenn die Menschen nachher geklont werden irgendwann mal. Es wird sein, dass so wie Molly geklont worden ist, so werden auch Menschen irgendwann geklont. Der Mensch ist in der Lage, das zu tun und das machen. Selbst geklonte Menschen kennen Gott mit ihrer Eigenart, mit ihrer Einmaligkeit. Selbst geklonte Wesen sind individuell. Denn das ist, was Gott gegeben hat, die Seele, den Geist. Und das multipliziert sich. Bleib ein Original und lass dich nicht verstümmeln oder verstellen. Oder irgendwie, dass du dich da anpasst. Christen, die Bibel sagt uns, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Wir müssen uns nicht dieser Welt anpassen, dem System anpassen, der Masse anpassen, den Massenmedien anpassen. Wir sollten nicht mit jeder Mode, mit jedem Trend, mit jeder Meinung mitgehen. Wir sollten unsere eigene Meinung bilden. Deshalb bist du auch in der Gemeinde. Deshalb brauchst du die Gemeinde. Die Gemeinde ist heilsnotwendig, damit du deine eigene Meinung bildest. Das kann ich annehmen, das kann ich nicht annehmen. Die Bibel sagt, lass zwei oder drei weissagen und die anderen sollen sich Gedanken machen. Ist das okay so? Kann ich das gebrauchen irgendwo? Ist das von Gott gewesen? Hat Gott zu mir gesprochen? Oder habe ich mir eingebildet oder war es Blödsinn? Du solltest auch die Freiheit haben, geistliche Dinge zu richten. Weißt du, was es ist? Das kommt in den Müll. Das kommt auch in den Müll. Du musst nicht alles schlucken, was dir serviert wird. Und da fängt es schon im wahren Christentum an, dass du nicht alles schluckst, was serviert wird. Und du isst auch nicht vom Tisch alles, was da aufgetischt wird. Das ist aber auch geistlich. Du musst nicht nach anderen Menschen dich richten, sondern du musst selber wissen, das will ich und das will ich nicht. Das will ich und das will ich nicht. Der Teufel will, dass du ein Befehlsempfänger wirst, ohne Widerspruch. Ja, ich tue. Mir gefallen nicht Leute, die sagen, ja, ich mache das, ich mache das, ich mache das. Da weiß ich, da stimmt irgendwas nicht. Entweder hat er kein Rückgrat oder sie, oder einfach ist kein richtiger Mensch oder schon so zerbrochen. Und es gibt so zerbrochene Menschen, die machen alles, was man ihm sagt. Sag mir, was soll ich tun? Du sollst selber herausfinden, was du tun sollst, was der Wille Gottes für dein persönliches Leben ist. Also nicht nur Befehlsempfänger oder der Teufel versucht dann ständig durch Gehirnwäsche. Immer wieder 120 Mal das Gleiche sagen, bis du das einfach tust und glaubst am Schluss. Gehirnwäsche. Hör auf Gottes Wort, höre Gottes Stimme. Versuch, lass dein Unterbewusstsein nicht zu manipulieren, hab eine eigene Meinung. Der Teufel versucht, dein Unterbewusstsein zu beeinflussen. Immer wieder paukt er. Du hörst, selbst in der Musik, es ist nachweislich, dass manche Satanisten in der Musik unterschwellig Stimmen eingebaut haben, das hörst du gar nicht. Aber dann Coca-Cola. Ja, die Firma Coca-Cola hat das auch gemacht. Mit Werbung unterschwellig in Musik Coca-Cola. Damit du denkst, du hörst nicht die Musik, sondern du hörst irgendwie eine Stimme Coca-Cola. Und das ist gefährlich. Menschen hören Stimmen. Und nicht alle Stimmen sind von Gott. Viele Stimmen sind vom Teufel. Und manipulierte Stimmen. Coca-Cola. Verstehst du? Manipuliert. Immer wieder das Gleiche. Gehirnwäsche. So arbeitet der Teufel durch Gehirnwäsche. Deshalb, wir brauchen starke Persönlichkeit, dass ich nicht alles höre. Und deshalb muss man vielleicht Gott manchmal bitten, oh Gott, mach mich in dieser und jener Situation schwerhörig. Ist nicht verkehrt. Und mach mich blind, dass ich das gar nicht sehe. Und dass ich das übersehe überhaupt. Wir brauchen das. Gesunde, starke Persönlichkeiten, die nehmen nicht alles, schlucken nicht alles, trinken nicht alles. Wenn du den Heiligen Geist hast, dann gehorchst du dem Heiligen Geist und sonst niemand. Aber das ist verkehrt. Viele Leute wissen nicht, was der Heilige Geist ist. Bei den meisten ist es der Teufel und nicht der Heilige Geist, wenn sie vom Heiligen Geist reden. Der Herr hat es mir gesagt. Aber welcher Herr? Der Teufel ist auch ein Herr. Wir müssen immer wieder rausfinden und suchen, hat das der liebe Gott gesagt oder ist meine Fantasie, meine Gedanken, mein Wunsch? Vergiss es. Lass sie nicht manipulieren. Viele Menschen lassen sich nur mit dem Göttlichen und mit dem Religiösen zu manipulieren. Sogar mit der Bibel. Du darfst dich nicht einmal mit der Bibel dich manipulieren lassen. Wort Gottes muss Rema-Wort zu dir sein. Inspirierte Wort Gottes zu dir persönlich, für deine Situation. Wer bist du? Viele glauben, sie wären geistlich. Aber sie sind nur verzaubert. Manipuliert. So wie die Leute in Ephesus. Die waren alle verzaubert. Die waren alle da mit unseren Zauberbüchern. Weißt du, durch fromme Scheinheiligkeit. Wir sind getauft auf die Taufe des Johannes und wissen nichts vom Heiligen Geist. Als Paulus kommt. Und der Teufel versucht, deine Seele zu kontrollieren. Und da kommt es raus, wie viele Zauberbücher die dort haben. Lies mal Apostelgeschichte 19, dass sie die Bücher verbrennen. Der Teufel versucht also, die Menschen über den Geist, esoterisch jetzt hier ganz stark, Spiritismus, alles was so geistlich ist, was so kitzlig ist, so ein Nervenkitzel ist, etwas, was dich inspiriert, begeistert, das könnte von Gott sein. Nein, der Teufel verstellt sich auch als Engel des Lichts. Wer bist du? Und deshalb, wenn wir so die Bibel lesen, da werden wir aufgefordert, prüfe die Geister, teste, lass dich nicht so leicht verführen oder dir was leicht vormachen. Und der Teufel will dir immer was vormachen, gibt dir Machtgelüste, weißt du, kannst stark sein, kannst denn die geistliche Kriegsführung, das sind Machtgelüste, die da präsentiert werden dir. Du kannst also die Stadt beherrschen, du kannst das beherrschen. Du kannst dich nicht mal selbst beherrschen, wenn du ehrlich bist. Da hast du selbst doch Probleme mit dir selber. Mit deinen Süchten, mit deinen Gewohnheiten. Selbst mit dem Essen haben viele Schwierigkeiten und Trinken. Und geschweige denn Städte beherrschen. Die sollen sich zuerst mal selbst beherrschen und kontrollieren. Lass dich nicht verführen. Dir nichts vormachen. Und der Teufel sagt, zeige, beweise es, mach was. Und hier sollten wir jetzt machen. Jetzt sollten wir beten. Nein, vielleicht sollten wir gar nicht beten. In einem Fall, vielleicht muss man durch diese Krankheit durch. Vielleicht muss man durch diese Niederlage durch. Vielleicht muss man durch diesen Mangel durch. Und dann beten. Nein, wir müssen fragen, Herr, was soll ich hier tun? Was ist dein Wille? Wie geht's hier weiter? Was würdest du tun, Jesus? Gottes Wege gehen oft in andere Richtung als die menschlichen Wege. Klein werden, normal werden, nicht so religiös sein. Wie heißt es einmal im Alten Testament? Sei nicht zu fromm, sei nicht zu religiös, sei nicht zu gerecht. Teufel und Dämonen sind immer so religiös. Wer bist du? Wir können also den oder die oder jenen kopieren. Die Teufel wollen immer Menschen zu Robotern machen. Die sollen nur funktionieren wie Maschinen. Ja? Gott segnet uns. Und wisst ihr, was der Segen Gottes ist für mich? Gott segnet uns. Gott segnete alles, was er geschaffen hat. Gott segnet uns. Wir empfangen Lebenskraft beim Segen. Wir werden mit Lebenskraft erfüllt. Wir können plötzlich das Leben gestalten. Und Gott segnet uns und Gott segnete Adam und Gott segnete die Eva. Und sie konnten plötzlich das Leben gestalten. Herrscht über alle Tiere. Gestaltet, pflanzt, bebaut den Garten. Gott segnet uns, damit wir das Leben gestalten können. Und deshalb, schon da unterscheidet sich dann so viel von unserem Leben, wenn wir anfangen, das Leben zu gestalten. Plötzlich, man tapeziert, man malt die Wände an. Oder mal die ganzen Höhlenmalerei. Der Mensch hat gemalt, schon immer. Der Mensch hat malt gerne. Und da macht man was. Man gestaltet das Leben. Wir können nicht als Maschinen, wir kommen nicht als Maschinen zur Welt und wir müssen nicht Maschinen sein und nur wie Maschinen produzieren. Wir sind Kinder Gottes, auch wenn wir nichts produzieren. So, wer bist du? Bist du eine Maschine, der nur produziert, was leistet, was bringt, und wenn es nichts mehr bringt, kommt es auf dem Schrottplatz. Das ist, was mit Maschinen passiert. Das wird entsorgt. Und so geht es vielen Menschen, weil die ihre Identität nicht haben. Ich muss immer produzieren, immer was leisten, immer was geben. Dann brennen sie aus am Schluss. Wer bist du? Bist du eine Maschine? Deshalb nenn dich so, wie Gott dich nennt. Ist meine Botschaft. Viele sind nur noch Maschinen. Die funktionieren nur. Erfüllen ihre Pflicht. Wie der ältere Bruder. Ich tue alles, was du sagst. Und mir hast nichts gegeben. Du hast dir keine Freude gegönnt. Gar nichts. Nicht einmal eine Bratwurst. Und hast mir nichts gegeben. So, Gott gebraucht keine Maschinen. Im Himmel wird es keine Maschinen geben. Glaub mir. Im Himmel wird es keine Maschinen geben. Da wirst du suchen, wo ist dieser Apparat und jener Apparat. Gott braucht das alles nicht. Alles, was der Mensch braucht, hat Gott schon bereits in uns hineingelegt und uns gegeben. Der Teufel versucht immer, und wir sind ja in diesem Kampf zwischen Licht und Finsternis, er versucht uns mit Ersatz zu befriedigen. Malt uns Illusionen, das könntest du, wenn du das und das machen würdest. Wir sind einmalig von Gott gewollt. Jesaja Kapitel 43, diese schönen Worte, die gefallen mir. Jesaja 43, Vers 1 und folgende Verse. Und nun spricht der Herr, hör zu, was der Herr zu dir sagt. Weißt du, du bist nicht ein No-Name-Artikel, so ohne Namen. Du hast einen Namen, du bist was Besonderes. Marken, die sind was Besonderes, was extra. Und du bist was extra. Und hier, und so spricht der Herr, der dich geschaffen hat. Gott hat dich geschaffen. Jakob und dich gemacht hat. Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Du musst wissen, was du bist, dass du Gottes Eigentum bist. Und da wird sich der Teufel sich nicht trauen, sich zu vergreifen am Gottes Eigentum. Weiter, wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, wird das Feuer dich nicht verbrennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Also du wirst nicht immer geräuchert. Verstehst? Wenn du aus dem Ofen kommst. Du bleibst, wer du bist. Weißt du, man kann geräuchert werden. Und viele kommen dann als geräucherte Aale und geräucherte Fische raus. Aus dem und so weiter. Nein, nicht einmal ein Geruch des Feuers wird an dir sein, wenn Gott mit dir ist. Und er ist mit dir. Denn hier heißt es, denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben, Kusch und Seba an deiner Stadt, weil du in meinen Augen so wertgeachtet bist. Wertgeachtet bist du, Israel, Jakob. Und Jakob war kein so super frommer Mensch. Du weißt ja, was Jakob alles war. Ein Gauner, ein Cooler, ein Berechnender. So. Weil du so wert in meinen Augen geachtet bist und auch herrlich bist und weil ich dich lieb habe. Das ist eigentlich die erste Liebe. Gott hat dich lieb. Gott hat dich lieb. Ich gebe Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Wer bist du? Du bist einer, der mit Gott zusammenlebt, wenn du ein Kind Gottes bist. Ich will von Osten deine Kinder bringen und dich vom Westen her sammeln, sagt der Herr. Ich will sagen, zum Norden gib her und zum Süden halte nicht zurück. Bringt her meine Söhne von Ferne und meine Töchter vom Ende der Erde. alle, die mit meinem Namen genannt sind. Jetzt komme ich zu einem Punkt. Weißt du, wer du bist? Wie heißt du? Ist der Name Gottes in deinem Namen drin? Ich habe dich bei meinem Namen genannt. Du bist mein Eigentum. Bei meinem Namen. Ich habe dich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht zu meiner Ehre. Du bist Gottes Aushängeschild. Weißt du, wer du bist? Gottes Reklame. Gottes Aushängeschild. Und Gott gibt uns hier Mut durch sein Wort. Weißt du, wir müssen Selbstbewusstsein wieder entwickeln als Christen. Wir sind nicht eine Minderheit. Wir sind nicht irgendwas. Nein, Christen sind Könige, Priester, Propheten. Eine hohe Berufung haben wir. Hab Mut. Und ich möchte durch diese Botschaft auch heute, nenn dich so, wie Gott dich nennt, dir den Rückgrat stärken und sagen, sei stark, sei mutig, sei kühn. Du sollst wissen, bei ihm bist du was wert. Gott, für dich, wenn es darauf ankommen würde, und ich bin sicher, ich weiß es, es funktioniert, es geht so, und ich habe schon selber auch so erlebt, Gott gibt Menschen dahin, nur für dich. Ich habe mal einen Fall gehabt, mein früherer Vermieter hat mich in Schwierigkeiten gebracht. Ich habe mich gefreut schon auf die neue Wohnung, die ich dann beziehe und so weiter. Und er hat mir die Kaution nicht ausgezahlt, obwohl ich alles sauber und anständig verlassen habe. Und dann hat sie sich geweigert und alles abgezogen. Am Schluss habe ich nur Schulden noch gehabt, so dass ich nicht weiter konnte. Und ich habe gesagt, lieber Gott, was soll ich tun? Und dann hat Gott zu mir gesagt, lass es in meine Hände, lass es liegen. Und weißt du, was passiert ist? Dieser Hausbesitzer, eines Abends fährt er über die Neckarbrücke, da ist Glatteis, und er fährt mit seinem Wagen in dem Neckar und ertrinkt. Als Ergebnis. Aber ich musste zuerst mal Gott abgeben. Wenn du Gott Dinge abgibst, wird Gott für dich streiten. Es war hart. War ein Schock für Stuttgart damals, dass da sowas passiert, dass sowas möglich ist. Aber für mich war ganz klares Reden Gottes. Der hat ein Kind Gottes in große Probleme reingebracht, dass ich an Gott gezweifelt habe. Dass ich nicht mehr beten konnte. Dass ich gesagt habe, lieber Gott, warum? Ich habe alles gut gemacht, richtig gemacht. Ich habe nichts falsch gemacht. Und ich wusste, dass ich nichts falsch gemacht habe. Aber der Herr hat gestritten. Und erst als ich Gott abgegeben habe, hat Gott angefangen zu handeln. Und zuerst mal nicht, dass ich schadenfroh war. Nein, für mich hat es wehgetan, wie Gott handelt. Für dich gebe ich ganze Nationen, Israel hier in diesem Fall. Du sollst wissen, auch wenn du nichts leistest, auch wenn du ganz arm bist, Gott hat dich lieb. Das ist diese erste Liebe. Auch wenn andere Menschen, die Gesellschaft und so weiter von dir nichts wissen will, für Gott bist du wertvoll. Preis Gott. Ist das nicht herrlich? Ich bin begeistert. Ich bin für Gott wertvoll. Sogar den Armen wird das Evangelium gepredigt, die nichts haben. Heutzutage zählt, in Schwabenland ist es ganz schlimm, da ist eine alte Oma. Und da stellt jemand seine Braut vor, also ein junger Mann stellt der Oma die Braut vor. Dann sagt sie, ist sie betucht? Das heißt, bringt sie was mit und ist sie reich? Nein, sagt er, ich liebe sie. Weißt du, aber die Leute fragen gleich, ist der betucht? Ist der reich? Was hat er? Weil Gott liebt dich, auch wenn du nichts hast. Als armes Mädchen, armer Junge. Auch wenn du alles verspielt hast, wie der verlorene Sohn. Dieser, mein Sohn, war tot und ist lebendig geworden. Gott liebt Bettler. Deshalb hat der Heiland so viel Gutes getan an den Armen. Und dann einer der großen Seligpreisungen, selig sind die geistlich Armen, Matthäus 5. Selig sind die geistlich Armen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Verstehst du? Wer bist du? Weißt du, wer du bist? Auch wenn du Bettler bist, auch wenn du arm bist, auch wenn du keinen Namen hast hier auf dieser Welt, ein Findelkind bist, Gott hat dich lieb. Gottes Wort ist für uns Ermutigung. Bei Gott muss man nichts haben, muss man nichts sein, muss man nichts vorweisen. Da habe ich meinen Taufschein, meinen Konfirmationsschein, meinen Trauschein, meinen Beerdigungsschein. Das ganze Leben war nur aus Scheinen. Ich muss nichts beweisen, dass ich was bin. Gott liebt mich so, wie ich bin. Er hat mich so gewollt. Weißt du, wie nennt dich Gott? Wie würde er dich nennen? Denk drüber nach. Er wird dich einmal wunschlos glücklich machen, auch wenn du hier unglücklich bist, unzufrieden bist und hier nicht alles hast, was du dir wünschst und was du brauchst. Er wird dich eines Tages glücklich machen, glaub mir das, dich beschenken aus seiner Fülle, aus seinem Reichtum. Mit Gott können wir getrost in die ungewisse Zukunft gehen, auch was kommt, egal was kommt, ich werde mit Gott überleben. Das haben die Urgemeinde war eine Märtyrergemeinde, eine verfolgte Gemeinde, eine Untergrundgemeinde. Und die letzte Gemeinde wird auch so diesen Weg gehen können, nur mit anderen Vorzeichen. Nur mit anderen Vorzeichen. Wir werden die Dinge schaffen. Selbst wenn es noch so unsicher ist, komme ich durch, komme ich nicht durch. In dem Moment, wo du dran stehst vom Gericht, ich habe diese Tage noch gelesen, wenn du dich verantworten musst vor Gericht und so weiter, dann heißt es, mach dir keine Sorgen, es wird euch im richtigen Augenblick das richtige Wort gegeben. Wir kriegen ein Rema-Wort. Plötzlich kommen Zeugen auf oder plötzlich kommt was raus, plötzlich wird was ins Rollen gebracht. Gott sagt, ich kenne dich. Deshalb ist es so schön, 7-mal in den Sendschreiben sagt der Herr, ich kenne dich. Ich kenne dich. Ich weiß, wo du wohnst. Ich weiß alles von dir. Ich kenne dich von Anfang an. Da bist du noch gar nicht da gewesen. Ich weiß, wie du gezeugt worden bist. Ich weiß, wie du entstanden bist. Ich weiß alles von dir. Ich weiß deine ganze Entwicklung. Ich kenne dich. Das muss doch trostreich sein. Also wenn ich weiß, er kennt mich, brauche ich gar nicht vormachen, dann können sie spionieren, so viel sie wollen. Er kennt mich. Er kennt mich, er weiß schon alles von mir. Und dann, wenn sie glauben, jetzt haben sie was rausgekriegt, raus was gefunden. Gott hat schon längst gewusst, dass was mit meinem Leben los war und wo ich war und was nicht stimmt und was gestimmt hat und was echt war und was nicht echt war. Er weiß doch alles. Er weiß deine Werke, was du tust, was die Motive sind, was die Motivation ist, warum du tust. Weißt, manche Dinge tun wir nur, um zu beweisen. Ich bin geistlich, ich bin gut, ich bin geil, ich bin scharf, ich bin perfekt, ich bin heilig. Du weißt nur, vielleicht Heuchler. So, ich weiß deine Werke, ich weiß, was du brauchst, ich kenne dich. Das ist toll für mich. Weißt du, wie Gott dich anspricht? Die Leute zu Babel, die wollten sich einen Turm bauen und sich einen großen Namen machen, aber das hat nicht funktioniert. Und dann wurde dieser kleine Abraham erwählt und ich will dir einen großen Namen geben und ich will dich zum Vater vieler Völker machen. Ich will. Wenn Menschen sich ihren großen Namen machen wollen, dieser Name wird früher oder später zerrinnen, vergehen. So wie gewonnen, so zerronnen. Es wird kritisch, wenn Menschen sich Namen machen wollen. In der Gemeinde, ganz besonders manchmal. Oder im Beruf und dergleichen. Weißt du, viele wollen was beweisen, was sie gar nicht sind. Aber wenn einer was ist, der muss niemand was beweisen, der ist. Der ist es. Der muss niemand beweisen. Ich bin geistlich, ich bin informiert, ich bin stark. Ein starker Mann, der Klitschko muss nicht beweisen, dass er boxen kann und dass er jeden schlagen kann, der ihm in den Weg kommt. Aber so ein kleiner Hämpferling, der muss beweisen, ich bin stark. So ein Zwerg, der muss beweisen. Wer was ist, der muss niemand was beweisen. Der was kann, der muss niemand was beweisen. Der was hat, der muss niemand was beweisen. Ich kenne so ein paar Millionäre. Also wenn du denen auf der Straße begegnen würdest, die sehen nicht aus wie Millionäre. Ausgefranste Hosen und so weiter. Die protzen nicht mit dem Geld. Aber die Neureichen, die nichts sind, die das Geld irgendwie von dem Vater geerbt haben oder Onkel geerbt haben und so weiter, die dafür nichts getan haben, die müssen zeigen, dass sie was sind. Ich kenne dich. Ich kenne dich. Ich will deinen Namen groß machen. So viele Menschen, sie wollen einfach was Großes in der frommen Welt erreichen. Muss man nicht. Ich muss Gott nichts beweisen. Durch meine Religiosität, durch meine Frömmigkeit, durch was auch was ist. Oder sich selbst einen großen Namen machen, sich einbilden. Ich kenne Leute, die haben eine D-Mark gezahlt, wenn ihr Name in der Zeitung gestanden ist. Wenn sie berühmt geworden sind oder bekannt waren. Gott allein gibt uns den Namen und Gott kann uns diesen Namen auch wieder nehmen. Kann ich diesen Namen nehmen? Ich habe deinen Namen im Buch des Lebens eingetragen, sagt der Herr. Gott gibt uns immer wieder das, was wir verdient haben. Deshalb, der eine soll links sitzen und der andere rechts soll sitzen, hat die Mutter gebeten. Und der Herr sagt, das geht nicht, das wird auch nicht passieren, das steht auch mir nicht zu. Da bestimmen die beiden Brüder das, wo sie sitzen werden, links oder rechts. Vielleicht werden sie ganz hinten irgendwo auf der Bank sitzen müssen und warten. Bei Gott ist niemand ohne Namen. Gott schaut den Charakter an, das Temperament an, die Motivation, die Hintergründe. Bei Gott ist niemand anonym. Bei Gott gibt es keinen Anonymen. Der Antichrist kann uns keine Namen geben, hat nur eine Nummer und die hat er vielleicht bereit, aber was ist, du musst diese Nummer nicht annehmen. Ich werde in den nächsten Tagen auch nochmals über den Namen sprechen. Gott gibt uns den Namen. Weißt du, der Daniel war Daniel. Belsatzer hat oder die Königin der Nebukadnezar hat gesagt, du bist der Belsatzer oder du bist der und der. Nein, auch die drei Jünglinge, die haben Götternamen bekommen von Nebukadnezar, aber die haben ihre Identität, wenn sie vor Gott standen, mit Gott geredet haben, die haben ihren Namen beibehalten und ihren Namen ausgesprochen. Und im Feuerofen, als sie dort waren, sie sind von Gott in diesem Namen, wie sie waren, vor Gott getreten. So, hinter dem Namen steckt meistens eine Person immer. Wenn du einen Namen hast, Porsche, Daimler, Maggi, oder da weißt du gleich, das ist ein Produkt und das ist gleichzeitig auch nicht nur eine Marke, sondern auch gleichzeitig eine Sache. Bauknecht, Siemens, verstehst du? Da ist der ganze Konzern steht dahinter, wenn ein Name ausgesprochen wird. Hinter deinem Namen soll ein Produkt, eine Marke, ein Konzern dahinter stehen. Da sollte viel mehr. Dein Name, weißt du, wer du bist? Porsche, Siemens. Ich will nicht das über diese Namen sagen. Ich will nur plausibel machen, dass du verstehst, was es bedeutet. Oder Lind, Milchschokolade. Verstehst du? Was bist du? Was bist du? Cäsar. Für Stärke, Kraft. Weißt du, was repräsentierst du? Cäsar oder Kleopatra. Verführerisch und selbstbewusst. Eine ganz selbstbewusste Frau. Wenn Gott einen Menschen umbenennt, Geschwister, es ist interessant, was dabei passiert. Der Abram, der hieß Abram, aber Gott setzt A rein noch. Abraham, Sarai, setzt sein A, Adonai, also der Herr. Weißt du, wenn Gott uns seinen Namen gibt, dann macht er uns zum Herrn, Adonai. Dann wirst du Herr. Herr über die Situation. Name steht für Identität. Für Einzigartigkeit, unverwechselbar. Die Nummern kannst du vertauschen, aber den Namen kannst du nicht vertauschen. Wie oft hast du dich schon verwählt? Und der Name ist es, was sagt. Ich rufe dich bei deinem Namen, du bist mein. Name ist so wichtig. Das ist was Einmaliges, Individuelles, Original. Das ist der Name. Ich kenne dich von Anfang an. Und das ist die Grundlage unseres Glaubens. Gott kennt mich von Anfang an. Noch bevor ich mich bekehrte, noch bevor ich wiedergeboren wurde, noch bevor ich getauft wurde, auch wenn ich bei der Taufe vielleicht einen anderen Namen angenommen habe, womöglich. Die Christen in der Urgemeinde haben oft den neuen Namen angenommen. Die wurden nach Göttern benannt. Dann haben sie Lukas geheißen. Oder Markus oder Petrus. Name. Aber der Name sagt sehr viel. Ich arbeite draußen an der Kirche, irgendwas mache ich dort, renoviere, dann kommt so ein großer Köder, dann schmeißt er was hin. Nero, Pax! Denke ich, Nero? Nero ist doch der König davon, der Cäsar gewesen von Rom. Dann unterhalte ich mich, sagte, ja, da ist Nero, ein starker und draufgängerischer Herr. Dann habe ich nachgedacht, guck mal, wie viele Leute nennen ihre Kinder Nero heute noch? Hunde nennt man nur noch nach Nero, aber Paulchen. Peterchen, verstehst du? Weißt du, es gibt Namen, die sind verrufen, die sind versaut, die sind verdorben durch den Lebenswandel eines Menschen. Keiner möchte mehr Nero heißen. Höchstens Dämonen. Name besitzt eine Seele. Jeder Name hat eine Bedeutung, ist ein Begriff. Und da steckt was da hinten. Paulchen. Gott gibt. Und jetzt halte ich fest, sogar Psalm 147, Vers 4. 147, Vers 4. Gott gibt sogar den Sternen Namen. Gott gibt sogar, und er ruft die Sternen, zählt die Sternen mit Namen. Saturn, Jupiter, Merkur, Venus und so weiter. Er zählt die Sterne mit Namen. Wenn Gott an uns denkt, denkt er mit unserem Namen, an uns persönlich. Wie geht's wohl dem Herrn Matutis da unten? Was macht er wohl? Oder Frau sowieso, Herr sowieso. Wenn Gott an uns denkt, denkt er immer persönlich. Er nennt die Sterne, ruft die Sterne mit Namen. Ist das nicht toll? Gott denkt an uns und er sagt, fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Den hast nur du und sonst niemand auf dieser Welt, im gesamten Kosmos, im gesamten Universum. Nur du hast diesen Namen, selbst wenn es Milliarden von Engeln da wären und du würdest dich dort vermischen. Gott würde dich rausfinden bei deinem Namen. Von meinem Heiland heißt es, er ruft seine Schafe mit Namen. Ich habe einen Hirten gehabt, der uns da in unserem Grundstück besucht hat, immer wieder vorbeizog. Der hat gesagt, das ist die Marie, das ist Luise, das ist die. Der kannte die Schafe mit Namen. Ich habe keinen Unterschied gesehen, aber der sah Unterschied in den Schafen. Und tatsächlich, Marie! Und die Marie kam und stand da, wenn er sie dann gemolken hat oder sonst was. Der Hirte ruft sogar die Schafe mit Namen. Sie kennen ihn und sie folgen ihm. Und wie ruft Gott dich? Wie spricht Gott zu dir? Mein Kind. Und dann spricht er dich nicht persönlich an, mein Kind. Also ich bin begeistert, wenn Gott mit mir redet. Persönlich, ganz direkt. Wie ist dein erlöster Name? Denk drüber nach, dein erlöster Name. Nicht der Name, was deine Mutter dir gegeben hat. Fünfter Gang. Oder was weiß ich, was für Namen es noch gibt. Weißt, der erlöste Name, nicht ein irgendwie mit Materialismus bezogener Name oder mit irdischem was. Moses, der aus dem Wasser geholte, wie er gerettet wurde, wie er befreit wurde, Moses. Nicht nur deine Seele, dein Geist und dein Leib müssen erlöst werden, auch dein Name muss erlöst werden. Vielleicht ist dieser Name, stell dir mal vor, du würdest Teufel heißen. Wir haben also Leute, die diesen Familiennamen haben, Teufel. Sogar, ja, in den höchsten Ränge. Stell mal vor, du heißt Teufel. Du bist im Verruf geraten, durch wie auch immer, durch diesen Namen. Dein Name ist beschmutzt worden, besudelt worden im Laufe der Geschichte. Wir haben vielleicht keinen guten Ruf. Dein Name hat keinen guten Ruf. Familienname oder dein Vorname, was auch immer. Du kannst nichts dafür, dass du vielleicht mit einem sündigen Namen zur Welt gekommen bist, mit einem verrufenen Namen. Und mit diesem Namen darfst du nicht und kannst nicht im Himmel erscheinen. Gott will deinen Namen heiligen und reinigen. An dir darf kein Makel sein, auch nicht einmal an deinem Namen. Und da entscheidest du, an meinem Namen hängt alles dran. Dein Name. Als mein Vater Rentenantrag stellte, plötzlich heißt es, Herr Matutis, Sie haben dann und dann aufgehört zu existieren. Sie gibt es gar nicht. Und dann kam mein Vater, musste zum Gericht und musste sogar einstattlich erklären, dass er eigenmächtig seinen Namen geändert hat. Wir haben früher mit 3 T's geschrieben. Und Matutis schreibt sich sonst irgendwo mit 3 T's. Aber mein Vater, als er aus der Kriegsgefangenschaft kam, hat er gesagt, das ist zu viel, 1 T weg. Und dann nur noch 2 T's, Matutis. Und da hört er dann auf. Und das ist ein anderer Name, eine andere Identität. Und da musst du unter Umständen gerichtlich sogar beweisen, also ich habe eigenmächtig meinen Namen, das musste er. Sonst hat er kein Geld gekriegt. Und die Jahre ihm gefehlt. Er musste also gerichtlich bestätigen, ich habe meinen Namen eigenmächtig geändert. Und dann war alles wieder in Ordnung. Das wurde dann bestätigt und beglaubigt, dass es so war. So an unserem Namen darf kein Makel hängen. Und jetzt haben die Kinder alle diesen Namen so bekommen, wie der Vater es gegeben hat. Es gibt schlimme, schreckliche Namen, es gibt verdorbene Namen. Stell dir mal vor, Ivan der Schreckliche. Oder Hitler. Oder es gibt noch viele andere verrufene Namen. Gott gibt uns einen neuen Namen, den nur du kennst und sonst niemand. Er gibt uns neue Titel. Denn nur du kennst und sonst niemand. Gott ist unser Vater, er adoptiert uns und wir bekommen seinen Namen zuerst einmal auf unseren Namen aufgedrückt. Abraham, Adonai, kommt da rein. Und du trennst dich von deinem alten Namen. Da ist 1 zu viel, weg von diesem T. Jakob, der Betrüger, das war kein toller Name. Jakob, der Gauner, so wie Ivan der Schreckliche, genauso schlimm. Gott braucht keine Betrüger und keine schrecklichen Leute. Weißt du, die alles gewaltsam an sich reißen, Leute unterdrücken, Leute über den Tisch ziehen. Gott braucht solche Leute nicht. Gott verändert den Namen von Jakob. Und erst als Jakob verändert wurde, konnte er seinem Bruder Esau begegnen. Erst dann konnte er mit anderen Leuten umgehen. Erst dann konnte wieder die Familie zusammenkommen. Die hat er zuerst mal alle geteilt und versprengt. Weißt du, es gibt so viele Betrüger, die die Dummheit anderer Leute ausnutzen, die Schwäche anderer Leute ausnutzen. Und Gott muss unseren Namen ändern. Jetzt kommt der wieder oder die. Gott nennt seine Leute um, die zu ihm kommen. Er gibt ihnen heilige Namen, geheiligte Namen. Geheiligt werde dein Name, steht ja sogar im Vater unser, für Gott. Und wenn Gottes Name geheiligt werden soll, dann muss dein Name zweimal geheiligt werden. Gereinigter Name, ein guter Name, unverwechselbarer Name. Johannes, da gibt es so viele. Es muss der richtige Johannes sein. Und ich werde nie vergessen, ich gehe als junger Christ, war noch kein Pastor. Gott redet auch zu Leuten, die keine Pastoren sind. Und ich gehe und bete so an einem Baggersee bei Augsburg. Und plötzlich, ich bin ganz allein. Wenn ich gebetet habe, habe ich zuerst mal das ganze Revier abmarschiert. Da war kein Mensch. Ich war nur allein. Kein Radfahrer, keine, der Hunde ausgeführt hat oder sonst was. Und ich dann bete. Und dann fange ich an zu beten, mit Gott zu reden. Und plötzlich, Johannes! Ich denke, das gibt's doch nicht. Wer kennt meinen Namen hier? Johannes! Zweimal hat er mich gerufen. Ich habe Gänsehaut gekriegt. Mir ist es zweierlei geworden. Gott hat mich bei meinem Namen gerufen. Und plötzlich, ich wusste gar nicht, wie es mir geht. Aber Gott hat mich gerufen. Das war für mich so ein Erlebnis. Bei meinem Namen hat er mich gerufen. Zweimal. Seele und Geist, wenn es zweimal ist. Oder Seele und Körper. Und er hat gesagt, Herr, hier bin ich. Ich bete dann wie ein Prophet oder wie einer der Heiligen fing an. Herr, hier bin ich, was willst du mir sagen? Der hat mir nichts gesagt, der hat nur mich bei meinem Namen gerufen. Ich war in seiner Gegenwart. Ich bin von Gott berührt worden. Es war eine selige Stunde. Ich kann es heute noch spüren, diese Abendkühle, wie das war. Gott teilt mit dir seinen und Namen. Das ist, was Gott tut. Du sollst jetzt seinen Namen bekommen. In Spanien habe ich Leute kennengelernt, da heißt jemand Jesus Maria. Verstehst du das? In der spanischen Welt ist es gang und gäbe. Jesus und Maria. Das ist also praktisch, in deinem Namen von Maria vorne ansteht Jesus. Und das ist wichtig, jetzt beschäftigt mich eine Sache. Gott teilt uns seinen Namen. Und weißt du, wie der Name Gottes ist? Ich bin, ist Gottes Name. Ich bin, ich bin. Ich bin, ohne Gott etwas und ohne ihn bin ich gar nichts. Ich bin. Und wenn du sagen kannst, ich bin, dann bedeutest du etwas im Himmel, bei Gott. Wenn Gott es dir erlaubt zu sagen, ich bin, dann haben die Dämonen Respekt vor dir. Die haben Achtung vor dir. Ich bin. Pass auf, was. Und jetzt nenn dich so, wie Gott dich nennt. Was bist du in Wirklichkeit? Jesus freut sich und ermutigt die Jünger und sagt, freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Ich bin, was bist du? Wenn Gott dir einen Namen gibt, wird er seinen Namen in deinem Namen integrieren. Ich bin Adonai, der Herr. Nicht, was die anderen sehen. Du brauchst deinen Namen nicht vom Vater, Mutter. Du brauchst den Namen von Gott. Wie sieht dich Gott? Halleluja. Der Mensch sieht immer nur, was vor Augen ist. Gott sieht das Herz an. Als Samuel bei der Königssuche ist, Samuel denkt zuerst mal prophetisch, wie ein Prophet, wie Menschen denken, der Dicke, der Starke, der Große, der Alte, der wird sein. Aber Gott hat genau den David, den kleinen David ausgesucht. Und den hat er gekannt schon von der Weide her. Weißt du, wir gehen oft nach dem Üblichen, am Alter, nach der Reihenfolge. Oder Richter Kapitel 6, Vers 12, da kommt der Engel zu Gideon und manchmal kommt der Engel auch bei dir zu Hause vor oder da, wo du Angst hast. In Angstsituationen begegnen uns immer Engel. In kritischen Stunden begegnen uns immer die Engel. Sei sicher. Und da erfährst du von den Engeln, wer du bist. Die anderen Leute kriegen gar nicht mit. Beim Saul von Tarsus, als Gott ihn rief, war wahrscheinlich auch ein Engel. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Da hat nur Saul die Stimme gehört, aber die Leute haben nur das Licht gesehen. Ein andermal erzählen, sie sehen das Licht und sie haben die Stimme nicht gehört. Also, andere hören es nicht, wenn Gott dich ruft. Und hier, Richter Kapitel 6, Vers 12, kommt der Engel zu Gideon und sprach, Gott mit dir, du streitbarer Held. Gott mit dir. Weißt du, Gott sieht, der hat Angst. Die Situation stimmt nicht. Er verkriecht sich in eine Mulde und durch sein Gerstekorn. Aber du streitbarer Held, Gott sieht dich mit ganz anderen Augen. Und der nennt dich bei deinem Namen, du streitbarer Held. Gideon, und dann Gideon erwiderte, Verzeihung, Herr. Aber wenn der Herr wirklich mit uns ist, wie könnte da so viel Unglück kommen? Oder warum kommt da so viel Unglück? Du darfst nicht auf die Situation achten. Wenn es Unglück ist, auch im Unglück ist der Herr da. In der Katastrophe ist der Herr da. In der Krise ist der Herr da. Aber warum da so viel Unglück? Aber gerade Gott redet zu dir, ruft dich bei deinem Namen, dass du was machst. Du sollst den Unterschied machen. Gideon, du streitbarer Held. Wenn Gott uns einen Namen gibt, dann ist es immer prophetisch, immer zukünftig. Nicht gerade, was jetzt vor Augen ist, vergiss es. Es muss prophetisch sein. Beim Gideon hat die Aussage nicht entsprochen. Streitbarer Held. Feigling ist er. Da liegt er und guckt er. Wann kommen die Midianiter? Es war nicht die derzeitige Situation, was gerade war, sondern wie Gott es sah und was er aus ihm noch machen konnte. Oder zu Petrus. Da kommt der Herr und sagt, du bist der Fels. Auf dich will ich meine Gemeinde bauen. Du bist der Fels. Petrus war wischiwaschi. Mal himmelhoch jauchzt und dann zu Tode betrübt. Läuft er weg, verleugnet den Herrn. Aber der Herr sieht in ihm den Fels. Wenn der Heilige Geist ihn über sein Leben kommt, dann ist er hart wie Granit. Und auf diesen Granit baue ich meine Kirche. Als Mensch blieb Petrus manchmal so wankelmütig. Lies die Geschichte von Petrus, da sogar in der Bibel drin steht, dass er geheuchelt hat. Als alter Pastor, Apostel. Da waren sie alle zusammen am Tisch mit den Heiden zusammen essen. Und dann kommt plötzlich so eine Gruppe von dem Jakobus-Leuten. Plötzlich setzt er sich von diesen Geschwistern weg, distanziert sich. Das ist ein Heuchler. Und steht sogar in der Bibel. Petrus heuchelte. Und Paulus weiß ihn zurecht. Und er war, menschlich gesehen, war er Wischiwasche. Hat nicht immer die Position bezogen. Aber in entscheidenden Momenten, wo Gott ihn brauchte, da war er knallhart. Leute, so hat der Herr mich geführt, dieser Apostelkonzil, den Heiden werden keine unnötigen Lasten aufgelegt. Wenn die Salbung über uns kommt, sind wir die Originale. Und wenn die Salbung nicht da ist, sind wir ganz normale Menschen. Ich weiß nicht, ob du das schon gemerkt hast oder entdeckt hast. Wir sind ganz stinknormal, alltäglich, wie alle anderen auch. Weich, nachgiebig und schwach. Aber in dem Moment, wenn der Geist Gottes ist, da zeigen wir die Muskeln. Da protzen wir. Der Name zählt erst eigentlich, dieser neue Name zählt erst in der Ewigkeit. Viele Menschen denken, ich habe jetzt den Namen und ich weiß meinen Namen, ich weiß, wie ich heiße und lassen sich noch umbenennen, wie auch immer, von dem und dem. Vergiss es, es bringt nichts. In der Ewigkeit, der Name ist für die Ewigkeit bestimmt. Hier kannst du heißen Hans Wurst und Hansi oder wie auch immer. Spielt keine Rolle. Hier können die Leute alles nennen und dir sagen und über dich schreiben, dich lästern, verspotten. Hier können sie alles sagen, aber bei Gott hast du einen großen Namen. Bei Gott bist du angesehen. Und jetzt kannst du nur eines, du kannst nur für dich selber sagen, ich bin. Ich bin ein Fels vor Gott. Ja, wie Petrus. Auch wenn ich so nachgiebig bin und so schwach bin und so, wankelmütig bin wie Petrus. Ich bin ein Fels. So hat Gott mich angelegt. Und er härtet und festigt mich mehr und mehr im Laufe des Lebens. Felsen werden durch Druck gefestigt. In meinem Leben kommen mehr und mehr Druck, mehr und mehr Spannung. Und da werde ich immer härter. Ich muss immer mehr kämpfen, mehr widerstehen. Aber durch Kämpfen und Kriegen werde ich stark. Ich bin. Und jetzt möchte ich so ein paar Gedanken machen, was ich alles noch bin. Nenn dich so, wie Gott dich nennt. Mit diesem Ich bin. Ich bin in der Werkstatt Gottes. Preise Gott. In der Schule Gottes, in der Ausbildung, in der Vorbereitung. Ich bin noch nicht fertig. Ich bin aber auf dem Weg. Wenn Gott redet, redet er immer prophetisch. Er redet nicht, was du schon längst warst. Nein, was du noch werden wirst. Der neue Name. Er ruft etwas Neues ins Dasein. Deshalb nenn dich so, wie Gott dich jetzt nennt, im Blick auf die Ewigkeit, auf den Thron gerichtet, dass du eines Tages mit Christus sitzt und regierst. Und Gott spricht immer prophetisch. Darum wirft er uns unsere Sünden nicht vor. alles, was wir verludert und verlebt haben, wie der verlorene Sohn. Oder er macht uns keine Vorhaltung über unser Versagen, weil Gott nicht nach dem schaut, was zurück ist, sondern das, was vor uns liegt. Das Gestern interessiert ihn nicht mehr. Das ist alles durch Jesus bezahlt und erledigt und abgehakt. Gott klagt uns nicht mehr an. Niemand von uns. Und niemand hat ein Recht, uns anzuklagen. Weißt du, was du getan hast? Deshalb das ganze Verhör, die ganze Abhöraffäre und das ganze Verhör, die können nichts anhaben. Ich bin ich. Ich bin ich. Und ich bin auf die Ewigkeit drin. Und nicht, was ich gerade gestern gemacht habe, wo ich eingekauft habe oder wo ich gewesen bin. Die können überwachen, so viel sie wollen, weil das nicht mehr zählt. Das ist erledigt. Das ist vorbei, das ist vergangen, das ist Geschichte. Der Teufel kann nur mit der Geschichte leben. Er kann nicht mehr der Zukunft leben. Du siehst, er kann stapeln. Die ganzen Informationen, was die Amerikaner, Engländer und was weiß ich, die ganze Abhörgeschichte, was die alles an Informationen stapeln, wo sollen sie das alles unterbringen? Die brauchen eine Ewigkeit, um das nur mal ein bisschen aufzuarbeiten. Vergiss es. Der Teufel kann nur von der Geschichte leben. Der Heilige Geist lebt von der Zukunft. Und Gott schaut nie zurück, sondern Gott schaut immer vorwärts. Denkt gleich weiter. Er hat doch gar nicht ausgesprochen. Oder da redet er noch, da denkt er schon ganz was anderes. Das ist Gott. Der ist nicht mit diesem Jetzigen beschäftigt, sondern mit dem Zukünftigen. Gott redet anders, als unsere Gefühle reden. Unsere Gefühle, oh, das ist so furchtbar, wie kommen wir da raus? Und Gott ist schon längst über den Berg. Der ist schon längst über den Berg. Gott spricht anders, als unsere Umstände sprechen. Wenn Gott spricht, werden wir gerufen, berufen, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und dann, er ist mir ein auserwähltes Werkzeug, noch in der Verfolgung. Darum hat Gott mit uns noch was vor. Auf uns warten himmlische Arbeiten, himmlische Aktivitäten, himmlische Aufgaben. Das ist unser Berufen, wir haben eine hohe Berufung. Der ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Auf uns warten universelle Funktionen. Überleg einmal, das mit dem kickerles Zeug, da beschäftige ich mich nicht. Auf uns warten universelle Funktionen. Wir werden noch eine große kosmische Rolle spielen. Wir werden mit Christus regieren. Und zwar über Welten, Planeten, Systeme. Lass dich nicht so klein kriegen und klein machen. Werde nicht müde. Oder lass dich vom Teufel nicht zermürben, durch was auch immer ist. Oder entnerven. Das versucht er ständig. Der Teufel versucht uns ständig zu entnerven. Tanz auf unsere Nerven. Aber bleib ruhig, bleib gelassen. Auf uns warten göttliche Aufgaben. Nenn dich so, wie Gott dich nennt. Darum hat Gott dich berufen. Sonst wärst du gar nicht hier heute Abend. Du hast eine Aufgabe, eine Berufung. Deshalb hat er dich in die Gemeinde gebracht. Deshalb hat er zur Gemeinde hinzugetan. Deshalb hat er dir kleine Aufgaben anvertraut. Der will sehen, ob du in den kleinen Dingen treu sein kannst. Er prüft deine Treue und deine Hingabe. Das ist es. Kannst du das durchziehen? Auch wenn alles dagegen spricht. Gott hat großartige Pläne mit jedem Einzelnen von uns. Und er will mit wenig viel erreichen. Deshalb, Gott probiert, Gott testet. Kann er mit wenig, mit diesem kleinen Senfkorn, viel, unheimlich viel erreichen? Er testet es. Und ich möchte dir sagen, Gott gebraucht immer nur Kleinigkeiten. Egal was es ist, Gott gebraucht keine großen Sachen. Er gebraucht immer Kleinigkeiten, um Großes zu bewirken. Er gebraucht Kleinigkeiten. Deinen bescheidenen Dienst, deinen unbedeutenden Namen, etwas von dir, eine Kleinigkeit von dir, eine Haarlocke, Schweißtuch von Paulus. Guck mal, das hat er gebraucht, einen Schatten von Petrus. Gott gebraucht irgendeine Kleinigkeit, um Menschen zu segnen, anderen, dass du einem anderen Segen bist. Sei das, was Gott will, dass du bist. Nenn dich, wie Gott dich nennt. Und das ist nicht immer einfach und nicht immer leicht. Das braucht sehr viel Selbstbeherrschung. Sei das, was Gott will, dass du bist. Das braucht sehr viel innere Stärke. Das braucht sehr viel Selbstkontrolle. Ich bin ich. Immer wieder sich zu behaupten, immer wieder gegen den Strom zu schwimmen. Ich bin ich. Krankheit, bitte zieh aus bei mir. Du hast kein Recht bei mir zu Hause. Und wir haben Eigenverantwortlichkeit. Wenn wir den Namen von Gott bekommen, bin ich verantwortlich für das Produkt. Bin ich verantwortlich, was dabei rauskommt. Gott gibt uns den Namen, gibt uns den Titel, die Aufgaben und den passenden Gen dazu, weißt du? Weil alles liegt und steht und fällt mit den Genen. Wenn der Gen fehlt, dieser göttliche Gen, der Glaube, Gott gibt uns, was noch fehlt. Und Gott setzt, so wie er den Namen einsetzt, Adonai, im Namen Abraham, so setzt Gott den Gen in deinem Leben ein, dass du plötzlich stehst, stramm bist, dem Tod mit Freude ins Angesicht schaust, auf die Probleme zugehst, auf die Riesen zugehst, wie der David. Ach, du kommst mit Schwert und Spieß und so weiter zu mir und ich komme im Namen des Herrn. David hat diesen göttlichen Gen in sich gehabt. Er wusste, Gott ist mit mir. Ich komme zu dir im Namen des Herrn. Das sind Begegnungen. Goliath und David. Und unser Kampf ist nicht besser als Goliath und David. Jeder Einzelne, egal wo er steht, was er macht. Ob es nur eine Hausfrau ist oder Pastor ist oder Manager ist oder Geschäftsmann ist, es spielt keine Rolle. Wir stehen in den Herausforderungen. Menschen versuchen Genmanipulationen. Weißt du, der Teufel versucht, Gott immer zu kopieren. Er ist Affe. Äfft alles nach. Und er weiß ganz genau, Genmanipulation. Wenn wir diesen Gen finden würden, könnten, ja, aber der Heilige Geist macht es schon längst, vor 2000 Jahren, da hat es noch diese ganze Forschung nicht gegeben. Gott kann deine Gen verändern. Plötzlich wird ein A bei der Sarai eingefügt und ein A bei Abraham. Und plötzlich heißen die ganz anders. Die sind dieselben Leute, aber die heißen ganz anders. Durch die Genmanipulation wird in dieser Welt nur Einseitigkeit gezüchtet. Weil wenn Gott unser Gen einpflanzt, wird Vielseitigkeit gezüchtet. Du wirst Vater vieler Völker sein, nicht nur eines Völkchen. Vater vieler Völker. Gott gibt Vielseitigkeit in unser Leben. Und plötzlich hast du universelle Verwendbarkeit. Das ist, wenn Gott aus dir einen großen Namen macht. Abraham, die Juden berufen sich, unser Vater. Die Christen, unser Vater. Die Moslems, unser Vater. Verstehst du? Und jetzt beten wir das Vater unser. Gott selbst beruft Menschen, macht sie flexibel. Und sagt, was sie werden sollen. Vater vieler Völker, vieler Nationen, vieler Religionen. Und das werden sie auch. Nach kurz oder nach lang. Wenn Gott mit dir ist, du streitbarer Held, Gideon, das wirst du. Das wirst du nicht über Nacht. Aber es braucht schon seine Zeit. Du wirst dann Ehre machen für deinen Namen. Dass du diesen Namen beweist, dass dieser Name echter Name ist, göttlicher Name ist. Das wird sich durchsetzen. Das wirst du noch nach Jahrhunderten und Jahrtausenden noch hören und nach Jahrmillionen. Du wirst immer wieder hören, Abraham, Abraham, Abraham. Oder jetzt, drüben hat sich einer bekehrt bei uns aus Ostdeutschland. Damals, er war Redakteur bei Neues Deutschland. Und ich spreche immer, sagt Lukas, Markus, Johannes, Paulus, Petrus. Dann kommt er und sagt, Bruder Matthäus, ich habe eine ganz schwere Frage. Kannst du mir die beantworten? Haben die keinen Familiennamen? Markus, Lukas und so weiter. Die brauchen das gar nicht, Familiennamen. Immer nur Markus und so weiter. Wir gehören zur Familie Gottes und wer zur Familie Gottes gehört, der ist ein Original. Lukas war ein Original, Markus war ein Original, auch wenn er ein bisschen wankelmütig und schwach war. Er war zu sensibel, zu verwöhnt. Ein Muttersöhnchen war das. Das war der Markus. Aber der liebe Gott hat ihn gebraucht. Ohne ihn hätten wir das Markus-Evangelium nicht. Ja. Und der Lukas, Gott gebraucht alle Arten auf seine Art. Und Paulus, ein Verfolger der Gemeinde. Und manchmal, für Menschen, wo wir keine Hoffnung haben, die gebraucht Gott am allermeisten. Ganz, das ist ein Spezialfall. Da werden aus Krieger Helden, Überwinder, Sieger, Heilige. Gott hat mit dir was vor, so wie er mit Gideon was vorhat. Und nicht nur einmal, sondern immer wieder, du streitbarer Held, du Fels, ein auserwähltes Werkzeug. Nenn dich so, wie Gott dich nennt. Und jetzt möchte ich etwas sagen, was vielleicht manchen Christen schockiert. Glaub an dich selbst. Wenn du an dich selbst nicht glauben kannst, kannst du auch nicht an Gott glauben, kannst nicht an den Pastor glauben, kannst an niemanden glauben. Fang an dich selbst zu glauben. Ich bin von Gott gewollt. Ich bin von Gott geliebt. Ich bin ein Kind Gottes, ich bin in seine Hände gezeichnet, mein Name ist in seine Hand eingraviert. Johannes, oder wie du auch immer heißen magst. Sieh dich so, wie Gott dich sieht. Und deshalb, Gott muss zuerst zu dir reden, bevor du überhaupt deinen Mund aufmachst und zu anderen redest. Und bevor wir was werden, Gott muss zuerst zu uns reden. Und ich weiß, da kriegst du Gänsehaut, denn da wirst du geformt, geprägt, bearbeitet. Johannes! Ich weiß gar nicht, die Stimme höre ich heute noch. Das war so herrische Stimme. Also, der wollte was von mir, aber ich wusste, ich habe niemanden gesehen. Es war ein Geist oder ein Engel oder was auch immer. Oder vielleicht der Herr selbst. Gott muss zuerst zu uns reden, bevor wir was vollbringen, was erreichen, was bewegen. Gott benennt die Seinen. Nun, ob ich im Himmel Johannes heißen werde, weiß ich nicht. Mir ist auch egal. Ich weiß, wer ich bin. Das ist mir wichtig. Aber er verändert uns. Und wir spüren, an mir passiert eine Veränderung. Und ich muss euch ehrlich sagen, von dem Moment, wo er das war, habe ich plötzlich einen Wunsch gehabt, ich möchte Prediger werden. Aber ich habe keine Gelegenheit gehabt zum Predigen. Und dann muss ich einen Weg suchen. Wie komme ich dahin? Und wie erreiche ich das? Und Gott hat mich dann geführt. Aber von dem Moment passiert es, da ist was passiert in mir. Ich kann nicht sagen was, aber es passiert der Wunsch, ich möchte Gott dienen. Wenn der mich gerufen hat, wenn der mich will, wenn der mich braucht, wenn der mit mir was anfangen kann. Ich war gerade in der Ausbildung. Ich bin bereit für alles, aber ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Es ist egal, mir ging es genauso wie diesem armen Gideon. Du streitbarer Held. Wenn der Herr deinen Namen ruft, dann verändert er deine Geschichte, deine Persönlichkeit, deine Verhältnisse. Und dann habe ich gedacht, aber dann plötzlich habe ich gemerkt, Mensch, ich weiß viel zu wenig von Gott. Ich habe keine Ahnung vom lieben Gott. Ein bisschen die Bibel, habe schon angefangen zu lesen. Und ich muss Wort Gottes studieren. Dann habe ich eine Bibelschule ausgesucht, aber ich habe kein Geld gehabt. Aber ich war dann so gut, dass die Amerikaner dann ein Stipendium mir gegeben haben. Und ich konnte das bezahlen, denn ich habe vorher mein ganzes Geld mit Autos kaputt gemacht. Und dann habe ich kein Geld gehabt. Und so bin ich dann versorgt worden und dann mein Studium fertig gemacht. Und Gott hat mich gebraucht. Und dann hat Gott mir eine Vision gegeben, wie ich dann arbeiten soll. Und weißt du, wenn Gott einen beim Namen ruft, das Kind kriegt zuerst mal einen Namen. Und dann entwickelt es sich, dann wächst es, dann lernt es, dann studiert es und dann wird er immer größer. Und genauso ist, wenn Gott dich bei deinem Namen gerufen hat, dann entwickelst du dich. Aus negativ wird positiv plötzlich. Mit dem veränderten Namen, weißt du, das so wie mein Vater, der streicht ein Tier aus dem Namen und ist untergetaucht gewesen. Also drüben in Russland, in der Sowjetunion, als wir dort lebten, ja, den alten Matthäus gab es nicht mehr. Der kam nach Hause mit neuen Papieren, mit neuen Ausweis, mit neuer Geschichte, hat ganz neu angefangen. Wenn du einen neuen Namen hast, tauchst du unter. Bist untergetaucht. Und man braucht einen neuen Namen, um unterzutauchen. Man braucht eine neue Identität, ein neues Selbstverständnis. Ich bin untergetaucht, mich gibt es nicht mehr. Den alten Matthäus gibt es nicht mehr in dieser Welt. Es ist ein neuer. Der hat da bestimmte Zeichen rausgeschrieben. Gott fragt dich, wie heißt du? Er will wissen. Weißt du, ich sag dir eines. Er fragt dich, weißt du, wie du heißt? Er will wissen, dass du es weißt, wie du heißt. Er weiß es, wie du heißt, aber er will von dir wissen, weißt du es, wie heißt du? Wie heißt du? Er will deine Persönlichkeit kennen. Er will wissen, was hast du schon von dir entdeckt? Wie viel hast du schon von dir entdeckt? Und du solltest das sagen, was Gott zu dir gesagt hat. Und deshalb fragt er, wie heißt du? Wer bist du? Was willst du? Dein Ich, deine Persönlichkeit muss wieder nach außen gekehrt werden. Gott will wissen, er will wissen, obwohl er weiß, hundertprozentig, er weiß durch und durch und schon viel mehr weiß er, aber er will von dir wissen, wie heißt du, wie nennst du dich? Wenn dein Name nichts ist und du weißt, ja Herr, was bin ich, ein armes Würmlein? Ja. Er sagt, nenn dich so, wie ich dich nenne. Zum Alexander den Großen, da ist ein Deserteur aus seinem Heer entronnen und wurde geschnappt, wurde vorgetragen. Dann fragte er, wie heißen Sie? Alexander, pfui Teufel, sagt er, das ist in der Geschichte überliefert. Entweder Sie legen diesen Namen Alexander ab oder Sie sind ein toter Mann. Oder Sie sind das Dritte, so wie Alexander ist. Mutig, kühn, entschlossen, draufgängerisch, radikal. Verstehst du? Und wir sind es. Wir machen Jesus Ehre oder Unehre mit unserem Namen. Alexander, Wir sind ein lesbarer Brief, gelesen von jedermann. Leute gucken, wer hat den Brief geschrieben? Das bist du, das bin ich. An Jesus gläubige Menschen nennen sich Christen. Weißt du, was das heißt? Nenn dich so, wie Gott dich nennt. Und wir nennen uns jetzt Christen. Dann sei wie Christus, leb wie Christus, red wie Christus, handle wie Christus, lieb wie Christus, diene wie Christus. Oder hör auf, Christ zu heißen. Das ist ein Fluchname für dich. Christ. Eine Beleidigung an den Herrn Jesus Christus. Wie dieser Alexander, der andere da eine Beleidigung für den war. Durch dich und durch mich soll der Name Gottes geheiligt werden. Nicht durch die anderen, durch dich. Gott gibt uns seinen Namen. Du darfst Christ heißen. Christ. Aber du solltest auch diesem Christus Ehre machen mit deinem Namen. Wir dürfen in seinem Namen dann handeln, in seinem Namen Dämonen vertreiben, in seinem Namen die Kranken die Hände auflegen. Wenn Gott mich, dich umbenannt hat, dann bin ich nicht mehr neutral, kann ich nicht mehr sein. Und nicht mehr anonym. Ja, ich bin auch einer davon. Ich kann dann diesen Christus wie Petrus nicht mehr verleugnen. Du warst auch mit ihm. Du hast ihn auch gesehen. Du hast auch mit ihm zusammengelebt und gegessen und geschlafen. Wir müssen Ehre bereiten. Oder wir verleugnen diesen Namen. Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben stehen. Wir brauchen diese Identität. Wir brauchen einen neuen Geist, neues Herz, neue Seele, reine Seele und auch einen neuen Namen. Jetzt kannst du, wenn du diesen neuen Namen hast, so leben, wie Gott gewollt hat. Du hast einen neuen Namen bekommen, du weißt es. In 2. Korinther 5, Vers 17 heißt es, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, ich habe alles neu gemacht und es ist Neues geworden. Ein Neues ist im Werden. Jetzt hast du eine ganz neue Stellung vor Gott. Eine neue Schöpfung und du hast gleich einen neuen Namen. Das Erste, was ein Kind bekommt, ist der Name. Manche brauchen 4 Wochen, bis sie einen Namen kriegen. Aber trotzdem, du kriegst von Gott einen neuen Namen. Jetzt bewertet Gott dich ganz neu. Du bist wertvoll in meinen Augen. Das Reden Gottes, der Segen Gottes, das macht aus einem Menschen einen Unterschied. Das gibt Lebenskraft, Vitalität, Schwung, Dynamik, Elan, Pep. Das Reden Gottes, er hat mit mir gesprochen, mich bei meinem Namen gerufen. Jesus, das ist mein lieber Sohn, an dem habe ich mein Wohlgefallen, den sollt ihr hören. Auch wieder so in Reden, das ist mein lieber Sohn. Wenn Menschen Gott begegnen, bekommt ihr Leben einen ganz anderen Wert, wird aufgewertet. Wenn Gott zu dir redet, und er muss nicht unbedingt deinen Namen nennen, das ist jetzt nicht wichtig, aber du solltest die Ewigkeit in dir bekommen. Ich bin, der ich bin. Ich bin dieser Daseinende, hier bin ich, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Das ist es, ich bin. Wie heißt du? Ich bin. Ja, ich bin. Das reicht vollkommen. Du musst nicht irgendwelche Sonderbenennungen in deinem Leben haben, aber damit bekommt dein Leben eine andere Bedeutung. Ich bin. Und ich möchte, dass du nach Hause gehst mit dem Bewusstsein, ich bin geliebt von Gott, ich bin verstanden von Gott, ich bin von Gott gewollt. Gott hat einen großen Plan für mein Leben. Aus Saulus wurde Paulus. Plötzlich aus Saulus wurde Paulus. Als der Sergius Paulus sich bekehrte auf der Insel Zypern, dann gleich bald nach der ersten Bekehrung hat Paulus sich so aufgehört, Saul zu heißen, sondern jetzt ist er Paulus, weil er den Paulus Sergius bekehrt hat. Seine erste Frucht. Nur als Beispiel. Und er ist Paulus geblieben. Du bist mir ein auserwähltes Werkzeug, Paulus, das hat Gott gesagt. Gott gebraucht die Titel und benennt uns, was wir sind. Gott nennt uns, was wir für Funktion haben im Reich Gottes. Bezeichne dich so, wie Gott dich bezeichnet. Wenn Gott dich erwählt hat, für dich ist, dich berufen hat, dann bist du im Plus bei Gott. Auch dein Name ist mit einem Pluszeichen versehen. Wenn Gott dich erwählt hat, ist dein Name mit einem Pluszeichen versehen. Und sei überzeugt und gewiss, egal was die Leute sagen, du brauchst nicht die Bewertung von anderen Leuten. Die Bewertung Gottes ist ausreichend. Pluszeichen oder Minuszeichen. Was bist du? Rede gut über Gott und Gott wird gut über dich reden. Rede gut über Gott, bekenne den Namen Gottes. Wie heißt es einmal in der Bibel? Du sollst kein falsches Zeugnis reden. Hier wird an diesem Gebot so viel gesündigt. Nicht nur am ersten Gebot, sondern auch am letzten Gebot wird so viel gesündigt. Du sollst kein falsches Zeugnis reden. Ich bin gar nichts, ich bin arm, ich bin schwach, ich bin krank, ich bin... Was? Hör doch auf mit deinen falschen Zeugnissen. Wenn du wüsstest, was du in den Augen Gottes bist, du würdest in die Luft springen. Du würdest jubeln und jauchzen. Red kein falsches Zeugnis, rede keine Dummheiten. Und viele Menschen durch ihr falsches Zeugnis ziehen sich runter und machen sich fix und fertig. Sage nichts, was dir nicht zusteht. Sage nicht, was du nicht bist, was du nicht hast. Sage Gott, was du alles hast, wie reich dein Leben in Gott ist. Mein Vater hat Brot die Fülle. Erzähle Gott keine Lügen über dich. Ich bin. Oh Herr, ich bin so krank, ich bin so schwach, ich kann nicht mehr. Erzähl nicht diese Lügen. Mit deinem Gott kannst du über die Mauern springen, Bruder, Schwester. Die Riesen wie Brot fressen, dem Löwen das Fell abziehen. So steht alles in der Bibel. Das sind Argumente. Erzähle keine Lügen. Wer bist du? Erkenne dich im Licht Gottes, wie Gott dich sieht, mit seinen Augen. Und alle Güter der Ewigkeit stehen dir zu. Du hast den, das ist der Schlüssel. Sieh dich, wie Gott dich sieht. Nenn dich, wie Gott dich nennt. Und alle Güter der Ewigkeit liegen in deinen Händen. Und da ist genug Vorrat für Ewigkeit. Und du musst diesen Schlüssel finden. Ein Gebet, ein Ruf, ein Anklopfen und eine Stimme Gottes. Mein geliebtes Kind. Der Blinde von dort in der Bibel wirft sich vor Jesus nieder und ruft, Herr, erbarm dich meiner, du Sohn Gottes, damit ich das Licht der Welt erkenne. Erbarm dich meiner. Du musst ja wissen, dass er sich dir erbarmen soll und nicht irgendjemand. Ruf du es zum Herrn, für dich persönlich. Wir brauchen Gottes Erbarmen, nicht die anderen. Vergiss die anderen jetzt mal. Wir denken viel, zu humanistisch. Und wir sind zu falsch programmiert. Immer für die anderen. Die brauchen Hilfe. Wenn du ehrlich bist, du brauchst am allermeisten Hilfe. Sei doch ehrlich. Nenn dich, wie Gott dich nennt. Heute will Gott dich etwas noch lehren, was ganz schnell, Gott helfe mir, dass ich noch schnell durchkomme. Da heißt es in der Bibel, nehmt euch fest vor, nicht im Voraus euch für euch zu verteidigen und oder für eure Verteidigung zu sorgen. Nehmt euch nicht im Voraus, was ihr sagen sollt oder was ihr reden sollt. Diese Stelle, die ist mir so groß geworden. Macht euch keine Gedanken, lasst Gott für dich reden und sagt das, was Gott dir gesagt hat. In dem Augenblick, in deiner Situation, was er dir gesagt hat. Und du brauchst das richtige Wort im richtigen Augenblick, dass du sagst, das bin ich. Dein Ausweis. Gott sorgt für deine Verteidigung, damit du Frieden hast und im Frieden leben kannst, damit du glücklich bist. Lebe in Frieden Gottes. Du musst deinen Ruf nicht verteidigen, deinen Namen verteidigen. Gott sagt, ich will Abraham aus deinem Namen einen großen Namen machen, bekannten Namen, berühmten Namen. Du musst dir deinen Namen nicht nur ständig polieren und dran arbeiten und pflegen und dich verteidigen. Nein, hör auf, dich zu verteidigen, lass Gott für dich streiten und du musst nur still sein. Gott kennt deinen wahren Namen, auch wenn die Leute darüber lästern, dich in den Dreck ziehen, dich beschmutzen. Gott kennt deinen Namen. Nimm deine Zuflucht bei Gott, ihm allein. Und lass ihn wissen, deine Gefühle, und dann überlass ihn die Verteidigung. Nehmt euch fest vor, euch selbst nicht zu verteidigen. Steht in der Bergpredigt hier. Gott wird euch verteidigen. Ihr müsst euch keine Gedanken machen, was ihr sagen werdet. Und Gott wird dich einst dich bei deinem Namen rufen, da wird der Teufel den Mund nicht mehr zukriegen. Was, der? Die? Die werden sich erschrecken. Und der kommt jetzt und der darf jetzt vor Gott stehen und ich nicht. Ja. Selbst die ganze Welt, wenn sie dich alle verteufelt haben und so weiter, die werden nicht mehr zukriegen. Dich hat der Herr gerufen. Du darfst sogar neben ihm sitzen. Je mehr sie deinen Namen auslöschen wollen, desto berühmter macht der Herr. Ich denke nur, die Juden wollten Jesus auslöschen aus ihrem Volk, aus ihrem Gedächtnis. Und im Talmud wurde der Name Jesus gestrichen. Der war anfangs im Talmud drin, wurde gestrichen und so weiter. Der soll unbekannt bleiben, niemand soll mehr wissen von ihm. Und je mehr sie gestrichen haben, desto berühmter wurde Jesus. Und heute müssen sich alle Knie beugen und alle Zungen müssen bekennen, dass er der Herr ist. Je mehr sie ihn bekämpft haben, je mehr sie ihn vernichten wollten, je mehr sie ihn auslöschen wollten, desto populärer wurde Jesus. Und Gott hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Lass dich nicht entmutigen. Nenn dich weiter so, wie Gott dich nennt. Nenn dich weiter so, wie Gott dich nennt. Sag einfach, ich bin Kind Gottes. Und ich bleibe Kind Gottes, weiter nichts. Ich bin ein Heiliger, ein Begnadigter. Ich bin ein Überwinder. Auch wenn du auf dem Boden liegst, auf der Nase liegst. Ich bin ein Überwinder. Ja, ich bin ein Freund von Jesus. Ich bin eine neue Schöpfung. Ich bin gerecht und heilig. Ich bin das Salz der Erde. Jesus sagt nicht ich, sondern er sagt, ihr seid das Licht und das Salz der Erde. Also die Jünger Jesu, die sind es. Ja, aber ohne dich können wir nichts tun. Gewiss. Aber ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich bin ein Teil des Weinstockes. Ich bin von Jesus erwählt, um Frucht zu bringen. Ich bin ein Miterbe mit Christus. Ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes. Ich bin mit Gott versöhnt. Da könnt ihr auch streiten, was ihr wollt, vorwerfen, was ihr wollt. Ich bin mit Gott versöhnt. Ich bin ein Werk Gottes. Ich bin ein Bürger des Himmels. Wenn dich jemand fragt, sind Sie Deutscher? Dann sagst du, nein, ich bin ein Bürger des Himmels. Dort ist mein Zuhause. Und ich bin ein Erzfeind vom Teufel. Ich bin von Gott geboren. Und das Böse, der Teufel, kann mich nicht berühren. Ich bin unter dem Schutz Gottes. Sag es, proklamier das. Das sind die Bekenntnisse. Und verleugne dich nicht selbst immer. Ich bin durch die Gnade Gottes das, was ich bin. Das hat Paulus mal gesagt. Ich bin erlöst, mit einem teuren Preis freigekauft. Ich bin erlöst von aller Macht der Sünde, von aller Gewalt des Teufels. Ich bin wertvoll. Ich bin kostbar. Teurer als Silber und Gold. Kannst du es vorstellen? So steht es in der Bibel mal. Ich bin Gottes Eigentum. Ich bin in Jesus Christus. Ich bin Christ. Und nur die, die in Jesus Christus sind, in denen Jesus Christus ist, die sind Christen. Alle anderen kannst du vergessen. Alle anderen sind religiös. Die sind mal in der Kirche oder bei den Christen, aber sie sind nicht in Christus. Und Christus ist nicht in ihnen. Ich bin frei von der Sünde. Auch wenn du noch sündigst, auch wenn du noch Fehler machst. Die Sünde hat mir nichts mehr zu sagen. Und ich, weißt du, wir bleiben Sünder, bis wir gestorben sind. Ich habe neulich euch das erzählt. Weißt du, wenn du das verstehst, ich bleibe ein Sünder, aber ohne Sünde. Die Sünde ist nicht mehr da. Die ist ausgelöscht, ausradiert, vernichtet. Die Sünde, die mich angeklagt hat, mich beschuldigte. Deshalb, all das, was ausspioniert wurde, alles, was gesammelt wurde über mich, das ist alles nichts, Dreck, Letzte. Das ist nur Staub und Asche, hat nichts mehr zu sagen. Ich bin erlöst. An mir ist nichts mehr Sündhaftes. Ich bin frei vom Fluch des Gesetzes. Ich bin frei von dem und dem und dem. Ich bin, versuch einmal in deinem Namen den Namen Gottes zu integrieren. Ich bin. Und dann sag, was du bist. Sag den Geistern, sag deinen Träumen, sag deinen Gefühlen, sag deinen Willen, sag deinen Verstand, sag dir deinen Anklagen, deinen Ängsten, sag, was du bist. Ich bin Gottes Bau. Ich bin Gottes Baustelle. Halleluja. Gott arbeitet auf meiner Baustelle. Ich bin Gottes Baustelle. Ich bin ein Brief Jesu Christi, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Ich bin ein Diener Gottes. Ich bin ein Glied am Leib Jesu Christi. Proklamiere das, erzähl das, leier das mal runter. Ich bin ein Mitbürger, Epheser 2, Vers 19, mit allen Heiligen im Königreich Gottes. Ich bin ein Fremder in dieser Welt. Ich bin ein Pilger hier. Ich bin einer seiner Leute. Ich bin auch mit Jesus gewesen. Ich bin ein Königskind. Ich bin ein Botschafter Gottes. Und dann, ich bin unbesiegbar. Entweder du trägst den Namen Alexander oder du legst den Namen ab oder du bist ein toter Mann. Das gilt auch für Jesus. Er ist auch ein Held, hat gekämpft wie Löwe. 5. Mose 28, Vers 13. Ich bin der Kopf und nicht der Schwanz. Ich bin. Und du musst nicht ein Anhängsel von irgendjemand sein. Und musst sagen, ich bin reich. Auch wenn du arm bist. Denn du bist so reich in Gott. Dir stehen alle Schatzschatullen Gottes zur Verfügung. Ich bin einer, der Frieden hat. Ich bin einer, der Geduld hat. Ich bin einer, die ganzen Früchte zählst auf, was du alles bist in der Frucht des Heiligen Geistes. Ich bin einer, der Güte hat. Ich bin einer, der Glauben hat. Auch wenn du zweifelst, passiert's. Die Jünger, oder die, als sie von der Auferstehung hörten, sie weinten vor Freude. Wie ist das möglich? Vor Freude weinen. Es gibt sowas. Man kann vor Freude weinen. Sie weinten vor Freude, als sie Jesus an. Ich glaube, auch wenn es nicht zu hoffen ist, ich hoffe und erwarte, ich bin stark in dem Herrn und in der Kraft seines Geistes. Ich bin einer, Philipper 4, Vers 13, ich bin einer, der alle Dinge durch Christus tun kann, der mich stärkt. Ich bin einer, der stark wird durch Christus. Ich bin ein Überwinder. Halleluja. Nenn dich so, wie Gott das Wort dich nennt. Und wenn du die Episteln liest, da erfährst du so viel, was du wirklich bist und sprich das aus, was Gott schon gesagt hat, was du sein kannst. Und wir sollen ihm gleich sein. In allen Stücken, sagt die Bibel, ihm gleich sein. Ein Bekenntnis ist für dich schon etwas wie Sehnzeit. Du bekennst es, was du bist, auch wenn du jetzt noch nicht bist. Es spielt keine Rolle, was du jetzt bist. Das alles, was vor Augen ist, vergeht, wird eines Tages nicht mehr da sein. Aber das Zukünftige, das kommt. Sag der unsichtbaren Welt, was du bist in Christus, im Heiligen Geist, im Vater. Sag der unsichtbaren Welt, wie Gott dich genannt hat. Das Wort Gottes. Und wir sind mehr als Überwinder, steht in der Bibel. Mehr. Da können sich alle Überwinder alles verstecken. Alle, die was geleistet haben, alle Hochsportler und alles, alle die Großen und Gewaltigen, die kannst du alles vergessen. Ich bin mehr als ein Überwinder. Sag der unsichtbaren Welt, wie Gott dich sieht. Weißt du, die unsichtbare Welt beobachtet uns ganz anders. Satan, fahr aus, im Namen Jesus, den Paulus predigt. Kennst du den Spruch von den Söhnen Skephas? Dann kommen die Geister und sagen, was willst denn du? Paulus kennen wir, von Jesus wissen wir, aber wer seid ihr? Du solltest dieses Selbstbewusstsein haben in der unsichtbaren Welt. Es reicht nicht aus, dass du hier weißt, wer du bist, sondern du musst wissen, dass die da drüben auch wissen, was du bist. Dass sie dich drüben auch kennen. Dass dein Name dort auch groß ist. Nicht nur hier. Was ist es, wenn du hier einen großen Namen hast und drüben bist Mr. Niemand? Deshalb ist es so wichtig, dass du hier kannst Mr. Niemand sein, aber dort eine ganz bedeutende Persönlichkeit. Der Mensch musste allen Tieren den Namen geben und jetzt muss er für sich selbst den Namen suchen. Wie heiße ich jetzt richtig? Wer bin ich? Was bin ich jetzt eigentlich? Und jetzt bist du dran, um herauszufinden, was ist der Wille Gottes für dein Leben. Was ist der Plan Gottes für dein Leben? Und fang an, deinen Namen zu heiligen, deinen Namen besonders zu sehen, deinen Namen zu schätzen. Ich bin. Und dann erzähl, hör diese Predigt nochmals an oder versuch einmal zu proklamieren und selber herauszufinden. Und du wirst rauskriegen, Gott denkt ganz anders über dich, als du selber dich über dich selbst denkst. Du denkst immer schlecht. Du denkst immer dämonisch über dich selbst. Immer teuflisch. Immer negativ. Fang an, positiv über dich zu denken, so wie Gott dich denkt. Lass uns aufstehen und lass uns den Vater preisen. Ich bin einer, der Gott preist, der Gott anbetet, der Gott rühmt, der Gott verherrlicht. Ich bin einer, der die Gnade fand. Halleluja. Preis Gott. Vater, ich danke dir für diese Abendstunde und ich danke dir, dass du mir so groß gemacht hast, was ich alles in dir bin, wie du mich nennst, wie du mich siehst, wie du mich kennst. Herr, es ist zu wunderbar. Ich kann das nicht in meinen Worten ausdrücken, aber es ist großartig, ein Kind Gottes zu sein. Ich bin erlöst. Welch Glück ist, erlöst zu sein. Ich bin durch das Blut Jesu freigekauft. Ich bin wertvoll in den Augen Gottes. Halleluja. Amen.